Hello World zu Still Thinking About. Heute, in der heutigen Folge, habe ich mir einen Gast und ein Thema ausgesucht, was eigentlich größer und breiter gefächert nicht sein könnte. Und zwar mein heutiger Gast ist der Gründer und Chefredakteur einer Redaktion für Zukunftsjournalismus. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich erörtern und besprechen. Aber ich würde ihn mal gern selber zu Wort kommen lassen, weil dieser Mann hat schon super viel erreicht in seinem Leben, was redaktionell angeht. Und zwar, wie gesagt, er ist der Chefredakteur und Gründer eines Zukunftsjournalismus-Labels. Er war bei Wired, bei ARD, beim BR, wie auch ich, also wir sind irgendwie Kollegen, und beim Focus. Aber vor allem ist er heute mein Gast. Hallo Wolfgang.
Hi Adriano.
Hi Wolfgang, ich habe es ja schon angesprochen, und zwar die Redaktion für Zukunftsjournalismus. Damit ist 1E9 gemeint. Und könntest du unseren ZuhörerInnen erzählen, was 1E9 ist, damit wir alle auf demselben Stand sind?
Klar, also auf den ersten Blick, wenn wir sozusagen mal anschauen, was wir machen als 1E9, sind wir ein Online-Magazin, das auch Videos und Podcasts produziert rund um Zukunftstechnologien, die Zukunft, neues Denken, Science-Fiction, also alles, was so die Welt in Zukunft bestimmen könnte. Gleichzeitig ist es unsere Website eine Community-Plattform, also wir bieten Raum zur Diskussion, um eigene Ideen, eigene Beiträge zu posten und auch die Themen, die wir als Redaktion setzen, zu diskutieren. Und dann haben wir noch Veranstaltungen, wo wir sozusagen die Menschen, die bei uns in den Artikeln vorkommen oder in den Podcasts, auch physisch zusammenbringen mit unserer Community oder digital in diesem Jahr. Das heißt, wir haben von, sag ich mal, einstündigen digitalen Panels über digitale und analoge Workshops bis zu einer großen Konferenz, wo wir dann auch wirklich hunderte Leute da haben. Alles so an Events im Portfolio. Und so insgesamt ist unser Ziel, dass 1E9 irgendwann mal zum einen für so eine Art Zuhause, ein mediales Zuhause für Zukunftsoptimisten wird, die sich für die, also die noch Bock auf Zukunft haben, die sich für neue Technologien interessieren, die darüber diskutieren wollen, wie wir die einsetzen sollen, wie wir die einsetzen können, um die Welt besser zu machen, aber auch so für neues Denken, neue Konzepte, neue gesellschaftliche Ideen. Und zum anderen haben wir die Firma dahinter 1E9 Denkfabrik genannt. Ich habe es auch nicht allein gegründet, wir waren 4. Und denn wir hoffen, dass sozusagen wir eine Plattform bilden können, auf der neue Ideen entstehen, neue Kollaborationen und dass davon auch Dinge dann umgesetzt werden. Also dass da Kontakte, Ideen, Netzwerke entstehen, die wirklich einen Unterschied machen. Genau, und das ist 1E9.
Ich finde, das ist ein unglaublich toller Ansatz, den ihr habt, weil ich finde ja 1E9 selber echt toll. Und da würde ich dich fragen, weil mit der Idee, die du hattest, mit der du reingegangen bist und die, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du jetzt reflektieren würdest, wo 1E9 gerade steht, wie weit seid ihr beim Erfüllen dieser Ziele?
Das ist eine gute Frage, wo wir uns da verorten würden. Also wir sind ein gutes Stück weitergekommen, seit wir uns letztes Jahr im Frühjahr, also 2019 im Frühjahr gegründet haben. Ich glaube, dass wir jetzt schon ein Anlaufpunkt sind für spannenden, konstruktiven Journalismus, dass wir immer wieder Themen, Artikel und andere journalistische Formen haben, die wirklich Leute Aha-Erlebnisse bereiten, die Leute zum Nachdenken bringen, die vielleicht auch ein bisschen Optimismus verbreiten, in dem Sinne, dass wir sehen, es gibt viele Menschen, die an Lösungen arbeiten, es gibt Lösungen für Probleme, die Welt ist nicht verloren, ja, es gibt Gutes draußen. Also ich glaube, da sind wir so, was die Inhalte angeht, schon ein gutes Stück weit gekommen und das wird auch wahrgenommen von immer mehr Menschen. Gleichzeitig haben wir uns auch vorgenommen, eine neue Art zu finden, Journalismus zu finanzieren, also dass wir uns durch Mitgliedsbeiträge finanzieren und nicht durch Reichweite oder Werbung, die nur auf Reichweite beruht. Und auch nicht durch so ein Abo, ein Paywall-Modell, sondern wirklich durch die Community. Und da sind wir schon auch ein gutes Stück weit gekommen, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir uns wirklich komplett daraus finanzieren können. Also im Moment subventionieren wir sozusagen unseren Journalismus quer durch unsere Veranstaltungen. Die laufen sehr gut, auch finanziell. Also mit denen verdienen wir Geld und die ermöglichen uns auch den Journalismus. Und da ist unser Ziel fürs nächste Jahr, dass wir da sozusagen noch stärker wirklich dieses, sag ich mal, Finanzierungsmodell auch zum Erfolg führen. Wir sind ja dieses Jahr ein ganz schönes Stück weit gekommen, weil wir tatsächlich mit der bezahlten Mitgliedschaft auch erst Mitte dieses Jahres angefangen haben, weil das erste Jahr sozusagen, als wir live waren, war erstmal so eine Art Beta-Phase für uns, Testlauf, wo wir noch kein Geld verlangen wollten. Aber da ist noch viel zu tun und natürlich würde ich mir wünschen, wir sind im Moment 3 Vollzeitkräfte und ein Rudel an coolen Freelancern, dass wir irgendwann ein größeres Team sind und noch mehr, noch besseren, noch faszinierenderen Journalismus machen können, noch mehr unsere Community aktiv mitzudenken, selber Ideen einzubringen. Also da geht schon noch was. Aber ich würde sagen, auch wenn das Corona ja bei uns vieles durchgeschüttelt hat, war es jetzt kein verlorenes Jahr, sondern wir sind schon ein gutes Stück weitergekommen.
Das ist ja auch die Frage, auf die ich dann als nächstes sogar eingehen wollte, gut, dass du das ansprichst. Und zwar, ihr habt ja auch Panels, ihr habt Konferenzen, ihr hattet zum Aufnahmezeitpunkt vor kurzem eure 1E9-Konferenz. Und wie habt ihr das alles realisiert in Zeiten von Corona, wo ihr eben keine physischen Gatherings abhalten konntet?
Also wir haben eigentlich ziemlich schnell, weil also tatsächlich wäre bei uns so eine neue physische Event-Serie, Meetup-Serie losgegangen, so etwa 2 Wochen nach Beginn des ersten Shutdowns. Also es hat uns so richtig die Pläne verhagelt, es sollte so was Regelmäßiges werden, wo wir in München Leute zusammenbringen. Und das haben wir dann eigentlich sehr schnell erstmal auf Zoom ganz schnell ein digitales Event rausgemacht und das hat sich dann so fortgesetzt, dass wir dann versucht haben, wenn immer möglich, also auch wenn es die Corona-Beschränkungen zugelassen haben, so hybride Formate zu finden, dass wir also schon irgendwo vor Ort sind, es können Menschen kommen, vorbeikommen und dass wir das aber trotzdem digital ausstrahlen. Und ehrlicherweise war das auch natürlich genau das Richtige, weil wir sind natürlich eine digitale Plattform in erster Linie, sitzen aber quasi in München und unsere Veranstaltungen sind meistens auch hier und irgendwie war da schon immer so eine Unwucht drin, dass natürlich viele jetzt nicht einfach für ein Event ja nach München kommen können. Und jetzt haben wir das einfach digitalisiert. Wir haben versucht, es schon auch wirklich cool zu machen. Also wir haben letztes Jahr ja unsere erste physische Konferenz gehabt und da haben wir schon den Wunsch gehabt, dass es irgendwie was Außergewöhnliches wird. Ja, dass es da vor allem um Inhalte geht und nicht so sehr eine Business-Konferenz, sondern wirklich, wo es um die Inhalte geht, wo aber eine entspannte Atmosphäre ist, wo entspannte Leute aufeinandertreffen, die dann auch so ein bisschen sich kennenlernen können. Also dass es irgendwie auch so ein bisschen so ein sympathisches Zukunfts-Happening wird. Und das wollten wir natürlich in den digitalen Raum transformieren. Deswegen wollten wir jetzt auch nicht nur einfach dann alle bei unserer Konferenz einfach vor irgendwelchen Webcams sitzen und von zu Hause aus das machen, sondern haben dann schon ein Studio gehabt vor Ort. Hier im Deutschen Museum in München, in dem stillgelegten Planetarium. Da haben wir unser Studio reingebaut. Deutsche Museum hat auch mit uns gemeinsam dieses Jahr die Konferenz gemacht. Und das ist auch irgendwie trotzdem optisch und so vom ganzen Feeling, vom Look and Feel nochmal was anderes, was Besonderes ist, dass sich aus diesem digitalen Einheitsbrei, den wir alle erlebt haben in den letzten Monaten, so ein bisschen abhebt. Und ich würde sagen, vieles davon, was wir gemacht haben, hat gut funktioniert. Einiges hat auch nicht funktioniert, weil wir vieles natürlich ausprobiert haben. Nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr darauf, wenn wir sozusagen in eine hybride Zukunft gehen, wo wir wieder viele Leute vor Ort haben können und die nicht dabei sein können, digital dabei haben können, weil das jetzt mir zunehmend fehlt, diese Begegnungen mit Menschen. Also, ja.
Also für eure Konferenzen und die, die Meetups, die ihr habt, so da würde ich einfach dich mal sehr gerne fragen, was wäre eine oder wer wäre eine der SpeakerInnen, die du einfach selber gerne mal da sehen würdest, wo du einfach sagen würdest, okay, hier bist nicht der Organisator, sondern du willst dich in die erste Reihe setzen und einfach zuhören.
Also jemand, den wir noch nicht hatten?
Kann auch einer sein, kann jemand sein, den ihr schon hattet.
Also einer meiner Lieblings-Interview-Partner und den hatten wir auch als Speaker dieses Jahr bei der Konferenz, aber ich hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn er hier gewesen wäre. Das ist ein Künstler und Experimentalphilosoph. Jonathan Keats heißt der, aus San Francisco. Und dessen Konzept sind eigentlich große Gedankenexperimente.
Deswegen, das will ich jetzt fragen, was bedeutet Experimentalphilosophie?
Also er macht auch Dinge. Also sozusagen, es sind zwar Gedankenexperimente, aber er baut auch Dinge. Er nutzt zum Beispiel Technologien, um was zu machen. Also dieses Jahr, also sein Konzept, dass er und es sind immer, also man muss da zugeben, das sind jetzt nie Konzepte, wo man sagt, aha, ja, das setzen wir jetzt um und dann ist alles gut, sondern es sind Dinge, die uns vor allem zum Reflektieren und Nachdenken bringen. Und dieses Jahr, also auf unserer Konferenz, hat er zum Beispiel sein neuestes Projekt vorgestellt, das er auch mit SETI zusammen macht. Das ist quasi der Forschungsverbund, der nach Aliens sucht, ja. Und das ist sein Projekt hieß die Interstellar Landing Library, also die interstellare Bücherei. weil er sagt, wir sollten doch, also wir sind ja mit so vielen existenziellen Krisen gerade beschäftigt und es gibt ja die Theorie, dass wir vielleicht deswegen noch nichts von Aliens gehört haben, weil alle Zivilisationen, die kurz davor sind, den Weltraum erobern zu können, von existenziellen Krisen dahingerafft werden und deswegen es nie so weit schaffen. Ja, also dass wir sozusagen, dass Zivilisationen nicht darüber hinauskommen. Und da ist ein Konzept.
Das ist meine Theorie bei Aliens. Wir sind entweder zu früh dran, dass sich Leben noch nicht entwickelt hat, oder wir sind zu spät und die haben sich schon alle ausgelöscht. Ich meine, das machen wir ja auch gerade. Wer sagt, dass wir es ausschließen können, dass die es auf Mars oder Jupiter oder anderen Planeten auch nicht schon gemacht haben?
Ja, genau, also die große Frage dahinter ist ja, wo sind die alle? Wenn es die gibt, wo sind die alle? Warum haben wir da nichts von denen gehört? Und da gibt es eine ungute Theorie, die sagt, okay, es gibt diesen Great Filter, also diesen großen Filter, der alle irgendwann ausfiltert, weil sie sich dann selbst zerstören. Und da sagt Jonathan Keats dann, und das ist so eines seiner, wie ich finde, so schönen Gedanken, hey, lasst uns doch eine interstellare Leihbücherei machen, wo wir unser Wissen im Umgang mit Krisen, mit anderen außerirdischen Lebensformen teilen, damit wir gemeinsam diesen Filter überkommen und sozusagen dann in eine gemeinsame Zukunft gehen. Aber der eigentliche Punkt dahinter ist, dass so ein Projekt natürlich zur Selbstreflexion uns aufruft zu sagen, was würden wir denn eigentlich Aliens über uns mitteilen? Was würden wir denn darüber verraten, wie wir Krisen lösen können? Was haben wir denn selbst schon gelernt im Umgang mit Krisen? Und was hat bei uns nicht funktioniert? Und das ist ganz oft so, dass er irgendwie Sci-Fi-Tech-Ansätze nutzt, um daraus solche Konstrukte zu machen. Oder auch wirklich auch, also der hat zum Beispiel auch letztes...
Welche zum Beispiel war jetzt das letzte, was er jetzt gemacht hat, wo du dich noch erinnern kannst, was so ein explizites Beispiel ist, weil ich glaube, wir können viel drum herum reden, aber wir brauchen mal wirklich was für Cypher-Tech hat er genutzt?
Ein Konzept, darüber haben wir uns kennengelernt, das war im vergangenen Jahr, da war er auch in Deutschland viel aktiv, weil er mit dem Fraunhofer-Institut so ein Artist-in-Lab-Programm hatte, also wo die Fraunhofer-Gesellschaft in verschiedene ihrer Labore Künstler reinholt, die da ihre Ideen mal umsetzen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Und da hat er sozusagen eine Stadt der Zukunft konzipiert, die so ähnlich funktioniert wie urzeitliche Mikroben. In dem Sinne, wie sozusagen Gebäude konstruiert sein müssen, dass sie mit steigenden Meeresspiegeln und mit hohen Temperaturen klarkommen. Und haben dann auch so ein Modell gebaut, haben da auch Messungen durchgeführt, ob die Konzepte funktionieren würden. Also sozusagen, da wurde wirklich Forschung auch betrieben von dem Künstler, Philosophen, gemeinsam mit dem Team von Fraunhofer. Und dessen so Ansätze. Oder er hat auch mal Instrumente gemacht, die sozusagen andere Wellen als Schallwellen verwenden, mit denen man ins Weltall raussenden kann, weil vielleicht ja manche Aliens das als Musik empfinden und Musik so die universelle Sprache ist, die uns alle zusammenbringt. Und es ist immer sehr abgefahren, aber er ist ein so belesener Typ und so ein total netter Mensch, dass ich ihn gerne mal persönlich kennengelernt habe. Wir haben immer nur über Videocall gemacht, er sitzt ja auch in San Francisco und er wäre dieses Jahr gekommen, aber ging dann nicht. Das ist so einer. Also den fand ich faszinierend und den würde ich gerne mal kennenlernen, persönlich endlich.
Das klingt auch alles unglaublich interessant. Ich will mich dazu auch mal ein bisschen mehr reinlesen. Könntest du seinen Namen nochmal nennen für mich und für die Zuhörer?
Na klar, also Jonathan, also nicht wie Jonathan, nicht mit A am Schluss, sondern O. Und dann Keats, K-E-A-T-S. Gibt es auch ein paar Sachen bei 1C9 zu lesen. Also wenn man Jonathan Keats und 1C9 googelt, da findet man schon ein bisschen Stoff.
Oder schaut in die Podcast-Beschreibung, wo er den Link zu 1E9 findet.
Ja, ich bitte darum.
Und weil wir haben es schon sehr stark angesprochen, unser erstes Thema, und ich würde auch gleich da reingehen. Allerdings würde ich dich noch eine Sache gerne fragen, und zwar für unsere ZuhörerInnen, was bedeutet 1E9?
Das steht für 1 mal 10 hoch 9, und das ist 1 Milliarde. Also manche Taschenrechner, wenn die nicht genug Platz am Display haben, dann schreiben die ja große Zahlen anders. Und 1 Milliarde wäre dann als 1E9, was für 1 mal 10 hoch 9 steht. Und das ist so ein bisschen, also die Idee dahinter ist, dass es ja um Ideen geht, die Welt verändern, verbessern sollen. Also irgendwie was Großes. Und ab wann ist was groß? Ab wann hat was die Welt verändert? Und da haben wir gedacht, nein, das ist so 1 Milliarde. Wenn es 1 Milliarde Menschen, wenn es irgendwie Einfluss auf 1 Milliarde Menschen hat oder so, dann hat es die Welt verändert. Gleichzeitig ist natürlich 1 Milliarde auch im Startup-Bereich. Wir sind ja viel im Startup-Bereich. Steht es ja für die Unicorns und so. Also Es ist so ein bisschen nerdy. Viele, die irgendwie einen naturwissenschaftlichen Background haben oder mathematischen, die verstehen sofort, dass es eine Milliarde heißt. Die wissen dann immer nicht, warum es so heißt, aber wir wollten auch was Sprachenloses, also was in allen Sprachen gleich ist.
Ich habe es irgendwie dann schon sehr früh gemerkt, weil ich dachte mir so, warte, ich kenne das irgendwie, aber ich konnte es irgendwie nicht so festlegen, irgendwie, weil ich dachte sofort, okay, gehe ich aus dem Matheunterricht, aus meinen Mathevorlesungen, aber dann ich dachte, okay, könnte es jetzt irgendwie eine andere Sprache oder irgendwie eine Abkürzung sein, so
Also für mich stammt der Name
einmal
nicht.
E und
Ich habe ihn sozusagen selber, also hatten andere aus unserem Team hatten die Idee und ich musste mich erst so damit anfreunden, aber inzwischen mag ich ihn sehr gerne.
vor allem, wenn ich irgendwie mal eine zweite Firma, ein zweites Label gründet, dann könnt ihr es 2E9 nennen. Nein, aber wir springen jetzt mal in unser erstes Thema schon mal rein. Und zwar, weil 1E9 macht ja Zukunftsjournalismus und das hat eben die Thematik Zukunft sehr viel mit Technologie zu tun. So simpel es jetzt auch klingt, aber ich wollte extra dieses Thema wählen, weil du durch deine Artikel eben deine Arbeit sehr viel damit bewandt ist und ich auch, aber auch, ich würde sagen, wir beide sind sehr viel von Technik abhängig. Und vor allem ist offen genug gehalten, dass wir über alles Mögliche reden können. Deswegen, ich würde dich mal einfach gerne fragen, was ist das eine Gadget, die eine Technologie, von der du am abhängigsten aktuell bist?
Ich persönlich, boah, ja, also das ist natürlich ein großes Ding, aber natürlich vom Internet. Also wir sind ja seit Monaten im Homeoffice, unser ganze und wir haben eine digitale Plattform, also unsere ganze Arbeit würde überhaupt nicht funktionieren ohne Internet. Also davon bin ich schon sehr abhängig. Ein weiterer Faktor ist, sind meine Noise-Canceling-Kopfhörer, die für mich auch lebenswichtig sind. ja, darüber hinaus sind wir natürlich alle von wahnsinnig vielen Technologien abhängig, die dafür sorgen, dass unser Leben irgendwie funktioniert. Aber ich würde sagen, das Internet, was gleichzeitig Fluch und Segen ist, aber ohne würde mein Leben, wie es jetzt gerade ist, nicht funktionieren. Ohne wäre manche Dinge aber auch schöner wahrscheinlich.
Kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter vorne und sage, ich bin halt offenkundig handysüchtig einfach. Also während so einer Podcast-Aufnahme ist es unglaublich schwer für mich, eben mal 1-2 Stunden irgendwie nicht aufs Handy zu schauen. Deswegen, da bin ich alle 5 Minuten dran. Aber natürlich das Internet. Und ich würde jetzt, glaube ich, sogar sagen, einfach das Simpelste aktuell, weil ich bin unglaublich kälteempfindlich, eine Heizung. Kein Scherz. Ich schaffe es einfach nicht, nur mich mit Decken zu wärmen. Deswegen, ich bin dankbar für eine Heizung und vielleicht auch noch mein Sandwichmaker.
Ja, Kühlschrank ist auch irgendwie ziemlich wichtig.
Okay, aber wenn wir jetzt dann zurückgehen auf den Zukunftsjournalismus, ihr schreibt ja in eurem Artikel über Ideen, die die Zukunft auch verändern könnten, die zum Teil sogar realisierbar sind, realisiert wurden. Und was war diese letzte Idee, die dich begeistert hat? Als wo du, nachdem du den Artikel sogar veröffentlicht hast, einfach noch dran denken musstest.
Also ich elaboriere gerade so die letzten Tage an einem Jahresabschlussartikel rum, der irgendwie so das Gefühl, was dieses Jahr bei uns vielleicht verursacht hat, aber auch wie wir vielleicht ins nächste Jahr gehen wollen, so ein bisschen ausdrücken sollen. Da habe ich viel darüber nachgedacht, was ich dieses Jahr gelernt habe, was mich dieses Jahr beschäftigt hat. Und tatsächlich war es jetzt, es waren einige Technologien dabei, die ich jetzt erst so richtig in ihrer Bedeutung wahrgenommen habe. Also zum Beispiel, was Augmented Reality bedeuten kann, wenn wirklich Headsets da sind, die so unauffällig und praktisch sind wie eine normale Brille. Und was das bedeutet, wenn plötzlich das Internet räumlich um uns werden kann, also wenn Computing räumlich wird, also wenn wir keine Bildschirme mehr brauchen, da war für mich so ein Aha-Erlebnis, was das auch für ein Riesending sein könnte und dass das vielleicht wirklich das nächste große Ding ist. Also das war für mich, das war mir vorher schon so im Ansatz klar, ich habe mich dieses Jahr verstärkt damit beschäftigt und das erst so richtig umrissen, was da auf uns zukommt. Also das war so ein Learning. Aber was so an die Ideen, die mich umgetrieben haben. Also eine davon war das Thema Resilienz, was ja so eine Art einerseits Widerstandsfähigkeit, aber andererseits auch irgendwie eine Souveränität, eine Leichtfüßigkeit im Umgang mit Problemen, mit Unsicherheit, mit Krisen ausdrückt. Und das ist jetzt gar nicht so auf persönlicher Ebene. Also natürlich wird der Begriff im deutschsprachigen Raum immer noch sehr stark sozusagen für persönliche, auch psychische Situationen verwendet, weil man ja auch da eine Resilienz haben kann, aber mir ging es da eher um diese gesellschaftliche Resilienz. Also, dass die Gesellschaft der Zukunft, die wir jetzt alle bauen können gemeinsam, eine sein sollte, in der wir uns bewusst sind, dass die Welt voller Unsicherheiten ist, dass die nächste Krise immer um die Ecke wandert, aber damit wir nicht jedes Mal alle in Schockstarre verfallen oder irgendwie so das alles entgleisen lässt, brauchen wir halt eine resiliente Gesellschaft. Und die kann aber auch sehr schön sein. Und da, ehrlicherweise, versuche ich gerade vieles, was wir in diesem Jahr gemacht haben, was da gar nicht explizit mit zu tun hatte, so ein bisschen zusammenzufügen, dass das ja alles Bausteine sind, wie diese Gesellschaft der Zukunft aussehen kann. Und dass wir, gerade jetzt auch, wenn es um die Klimakrise zum Beispiel geht, nicht nur mit Verzicht und wir verhindern das Schlimmste darauf reagieren können, weil wenn wir jetzt irgendwie die 20 Jahre nur Verzicht üben und uns darauf fokussieren, Schlimmeres abzuwenden und irgendwie die netten Sachen, die wir haben, so gut es geht zu behalten, ich glaube, dann werden wir alle in eine kollektive Depression verfallen, sondern dass wir ja als Ziel eine Zukunft brauchen, die besser ist als die Gegenwart. Also, dass wir natürlich die Klimakrise bewältigen, aber das nicht nur als Selbstzweck, sondern dass das auch gipfeln kann in einer resilienten Welt und Gesellschaft, in der wir dann alle entspannt und zufrieden leben können, ohne ständig Angst zu haben, weil wir einfach wissen, dass wir mit Unsicherheiten klarkommen. Und das war für mich so ein Kerngedanke, und da hat auch eine Wissenschaftlerin von unserer letzten Veranstaltung von einer Woche, die hat da so einen schönen, also eine Klimaforscherin, die hat da so einen schönen Satz gesagt, wir brauchen so einen Paris-Lifestyle, also Pariser Klimaabkommen, also jetzt nicht sozusagen Pariser Mode-Lifestyle, sondern sozusagen basierend auf dem Pariser Klimaabkommen, dass wir einen positiven Lifestyle entwickeln, der anders ist als das, was wir bisher haben, aber der nicht schlechter sein muss, sondern im Idealfall besser, der uns aber dazu verhilft, dass wir diese Ziele erreichen. Und das fand ich so einen schönen Gedanken, und weil ich glaube, uns ist so ein bisschen die Vision abhanden gekommen, wo wir eigentlich hinwollen als Gesellschaft, und deswegen hangeln wir uns von Krise zu Krise und alle fragen sich, was wird aus mir, und darauf gibt es irgendwie keine Antworten. Und das ist so, genau, damit, das arbeitet jetzt so seit 2-3 Tagen in mir. Der Artikel ist immer noch nicht fertig. Normalerweise bin ich echt, sag ich mal, eine Maschine und bringe Dinge sehr, sehr schnell aufs Papier. Da ist es schwieriger, aber da soll ja auch sozusagen die Erkenntnis aus einem Jahr reinfließen.
Da hast du gerade viele Punkte angesprochen. Ich habe mir auch Notizen gemacht, damit ich die auch alle ansprechen kann. Und zwar das erste Thema, Augmented Reality. Und da würde ich auch gleich gerne die Thematik Virtual Reality mit einwerfen, weil das habe ich dieses Jahr gemerkt. Augmented Reality hat irgendwie mehr an, ich sag mal, Aufmerksamkeit gewonnen, irgendwie Bestätigung gewonnen, und Virtual Reality ist entweder stagniert oder fast schon untergegangen. Also da ist jetzt, wo vor noch ein paar Jahren gesagt wurde, okay, das ist der nächste Schritt in der Technologie, vor allem in der Gaming-Branche. Irgendwie dieses Jahr ist mehr so wie das so stiefmütterliche Kind wurde so irgendwie in einen anderen Raum geschoben. So, wie kam es dir ungefähr vor, wenn wir jetzt Virtual Reality und Augmented Reality Stand 2020 anschauen? Vielleicht just because auch noch Mixed Reality mit reinwerfen.
Genau, also ich finde ja, also ich bin jetzt, diese Unterscheidung zwischen Augmented und Mixed Reality, die ist bei mir immer fließend. Ich weiß, da gibt es Puristen, die da einen großen Unterschied drin sehen. Für mich ist sozusagen das was Ähnliches, dass sozusagen die echte Welt mit digitalen Objekten erweitert wird, versehen wird, vermischt wird. Ich sehe da jetzt keinen so großen Unterschied. Alle mögen mich steinigen dafür, die das anders sehen. Ich glaube, dass sich jetzt mehr und mehr die Erkenntnis durchsetzt, dass Augmented Reality wahrscheinlich insgesamt das größer werden könnte als Virtual Reality, weil VR einfach uns abschottet von der Welt. Und AR hat das Potenzial, sozusagen Technologie und Welt wieder miteinander zu verbinden. Auch besser als Smartphones, wo wir auf dem Display runterschauen. Ja? Also wir müssen nicht mehr woanders hinschauen. Wir haben alles im Blick. Trotzdem jetzt mal so rein, wenn wir mal überlegen, was wir gesehen haben. Klar, AR wird viel investiert. Apple, Facebook haben da Ankündigungen. Microsoft ist schon im Geschäft. Google hat jetzt auch wieder das mehr stärker forciert. Auch viele Startups. Dieses Jahr war VR irgendwie trotzdem größer. Half-Life Alyx war, glaube ich, schon so ein Game, was VR auch da nochmal noch stärker jenseits sozusagen von Gimmick-Games auf die Landkarte gesetzt hat. Deswegen, ich glaube, im Gaming wird VR schon bleiben, weil ich habe selber eine VR-Brille, und ich finde, das ist schon der Wahnsinn. Also da gibt es Probleme, also diese Übelkeit und diese Raumbegrenzung, da gibt es auch Möglichkeiten, wo schon dran gearbeitet wird, also dass man mehr natürlich rumlaufen kann auf kleinerem Raum, wenn man so die Optik ein bisschen, wenn man unser Gehirn so ein bisschen bescheißt. Aber ich glaube, fürs Gaming wird VR groß werden und bleiben. Ich glaube, insgesamt wird Augmented oder Mixed Reality mehr Einzug in unseren Alltag halten, weil es mit dem Alltag auch besser kombinierbar ist. Ich glaube aber, dass sich am Ende Devices durchsetzen können, die beides können. Also AR-Brillen, die auch VR können. Und dann hat VR auch eine noch größere Zukunft, als es jetzt schon hat.
Also ich finde ja auch, Virtual Reality ist halt eigentlich etwas zum Großteil noch unerforscht. Also da sind noch so viele Möglichkeiten offen, was halt jetzt, wenn wir bei der Gaming-Branche erstmal bleiben, so viele tolle Ideen schon gab, wie zum Beispiel Resident Evil, was halt Horror irgendwie dann richtig geil gemacht hat. Das sage ich jetzt jemand, der selber ein ziemlicher Schisser ist. Oder jetzt Half-Life Alyx, was da eigentlich schon so eigentlich einen Spielplatz geboten hat. Aber das habe ich auch gemerkt, bis auf Half-Life Alyx wurde von den größeren Publishern und Entwicklern eigentlich VR so gut wie gar nicht erwähnt. Also best Beispiel ist halt Sony, die jetzt dieses Jahr die PlayStation 5 gelauncht haben. Sie haben keinen Support für PSVR angekündigt oder kein Folgemodell, also im Sinne von, dass sie gesagt haben, akzeptiert es einfach, wenn was kommt, aber bis dahin fragt nicht nach. So, deswegen ist halt die Frage jetzt weniger, ob es schlecht, ob es gut ist, sondern mehr so VR, quo vadis, habe ich bestimmt schlecht ausgesprochen für alle, die Latein können.
Ich hab das Latinum, aber das war schon okay. Ich glaube, ehrlicherweise, also ich glaube, dass der Gaming und Film, also Storytelling, Film ist es ja nicht, Storytelling-Bereich, der wird es aus meiner Sicht vor allem bleiben, weil auch jetzt, es gibt ja jetzt so Use Cases für VR, wo zum Beispiel für Trainings, ja, also wo du bestimmte Arbeitsschritte lernen kannst und so. Aber das kannst du mit einer AR-Brille natürlich auch oder besser, ja. Also deswegen, ich glaube, dass das schon der Bereich bleiben wird. Ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht, also ich bin jetzt auch kein absoluter Gaming-Profi, ich weiß jetzt nicht, warum Sony da jetzt bei der PS5 das so stiefmütterlich behandelt. Vielleicht liegt es an den Verkaufszahlen bisher, ja, könnte sein. Ich glaube, es ist einfach sehr, nach wie vor halt, diese Headsets sind natürlich nicht bequem, ja, und vielen wird schlecht. Das sind zwei große Probleme, die noch nicht gelöst sind, die so den Massenmarkt so ein bisschen verhindern. Gleichzeitig sollte man nicht unterschätzen, dass natürlich mit Facebook ein Riesenplayer, ein sehr unsympathischer, aber trotzdem riesiger Player, das Thema nach wie vor pusht, auch gerade im Gaming-Bereich. Anders als
für euch da draußen sollte man sagen, Facebook gehört Oculus, genau. Also die Oculus Rift.
Genau.
Ja, aber was ich noch sagen wollte, weil du hast ja gesagt, in Mainstream kommen, weil Virtual Reality ist auch sehr gut anwendbar und Augmented Reality auch außerhalb von Gaming. Zum Beispiel in der Industrie, ich war jetzt 2018, 2019 auf mehreren Messen unterwegs und da wurde immer wieder gezeigt für größere Maschinen, für die Großindustrie, wo an einem kleinen Gerät einfach mit einer Virtual Reality Brille, also für uns war das einfach ein riesiger Block nur, aber durch die Virtual Reality Brille war das halt dann eine komplexere Maschine, wo sie halt diese Handgriffe üben konnten oder halt eben verschiedene Schritte erstmal trainieren konnten, um da halt so eine, erstmal zu sehen, ob das Ding überhaupt funktioniert einfach. So, ob das überhaupt dann möglich wäre, da wurde auch sehr viel getestet einfach, also in der Industrie und auch, das muss ich leider sagen, als Pazifist im Militär ist Virtual Reality eigentlich immer noch eine sehr große Nummer.
Aber ich glaube, dass, also ja, das sehe ich auch so, ich glaube allerdings, dass auch da Augmented Reality irgendwann das übernehmen wird, gerade bei diesem Training an Maschinen, das kannst du natürlich auch kombinieren, also da musst du nicht in komplett VR sein, das geht auch in AR oder sowas wie, du kannst es ja dann auch an den Maschinen machen. Also du kannst ja, wenn du eine AR, das machen ja auch viele Firmen schon, du hast eine AR-Brille auf und die zeigt dir, welche Handgriffe du wo an der Maschine machen musst. Wenn du so eine Produktionslinie zum Beispiel umstellen musst, weil viele Produktionslinien ja verschiedenste Produkte produzieren und dabei immer umgestellt werden müssen. Das kannst du natürlich, da kannst du viel mehr Mitarbeiter plötzlich das machen lassen, wenn die von der Brille angeleitet werden, es zu tun. Oder sowas wie Remote Support, ja. Du hast du brauchst eine Fachkraft, weil irgendein Problem ist, die sitzt aber 500 Kilometer weit weg und bisher musstest du die einfliegen lassen. Jetzt kannst du einfach die durch die AR-Brille schauen lassen und dir darin zeigen lassen, jemand anderem, was zu tun ist. Ja, also da steckt auch für die Industrie viel drin, weil sich dadurch nämlich Kosten und senken lassen und dann alles, was die Kosten senkt, was die Anschaffungskosten mehr als reinspielt, wird auch gemacht. Deswegen, da glaube ich, ist ein großes Ding drin. Und ich glaube, da, es werden irgendwann Headsets sein, die im Zweifel auch sozusagen die gesamte Realität ausblenden können und VR mit uns machen. Schauen wir mal. Also VR als solches wird, glaube ich, kleiner bleiben, aber ich finde es auch okay. Ich meine, das ist eine sehr schöne Nische.
Das ist ja auch etwas, was unglaublich wichtig ist, wenn wir Sachen wie Virtual Reality und Augmented Reality ansprechen, und zwar das Headset, hast du gerade gesagt. Und aktuell, die sind zu klobig, zu unhandlich und, wie du auch gesagt hast, unbequem. Und glaubst du eigentlich, das hat schon in Sachen jetzt haptischem Design eigentlich den Peak erreicht? Also, dass gesagt wurde, es wird halt jetzt nicht kleiner, es wird nicht bequemer als diesen Kasten, den ihr euch um die Augen schnallt? Oder glaubst du oder hast die Hoffnung zumindest, dass irgendwann wirklich einfach wird eine ganz normale Brille, die einfach da fast schon glasdünn ist, die wir uns aufsetzen können? Oder wie ist deine Meinung dazu?
Also ich glaube, das werden wir noch in diesem Jahrzehnt noch sehen. In der zweiten Hälfte. Aber ich glaube, dann werden wir solche Geräte sehen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, was da jetzt an Geld reingepumpt wird in die Entwicklung. Also so in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts wird es sehr an Fahrt aufnehmen. Bis dahin werden wir viel darüber reden, dass das nächste große Ding ist und es ist noch nicht da. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, Facebook hat ja einen Prototypen entwickelt, den sie nächstes Jahr rausbringen. Der projiziert noch nichts ins Auge, ja. Also da fehlt das eigentlich Entscheidende, aber das sind alle Sensoren drin, die so eine AR-Brille braucht. Was übrigens creepy ist, dass Facebook an sowas arbeitet, weil diese AR-Brillen natürlich die ultimativen Datensammler sind. Ja? Also auch die Debatte müssen wir führen, rechtzeitig, bevor die Dinge auf dem Markt sind. Aber ich glaube, sowas wird kommen. Also da ist noch lange nicht das Ende erreicht. Gerade Augmented Reality ist natürlich auch technisch viel komplizierter als Virtual Reality, deswegen sind wir da auch noch nicht so weit. Da VR-Brillen, wenn man jetzt die Oculus Quest 2 anschaut, die ja wirklich nochmal, die ist leichter, hat bessere Grafik und ist trotzdem so flexibel wie die erste Quest, also wo man kein Kabel mehr braucht, das an irgendeinem Rechner angeschlossen wird. Ich glaube, da wird sich noch viel tun. Auch nochmal eine große Veränderung wird sein, wenn dann 5G kommt, weil du dann natürlich die Option hast, Rechenpower in die Cloud auszulagern. Oder natürlich, was auch eine Rolle spielen könnte, ist gerade wenn wir von Apple reden, was ja auch ein offenes Geheimnis ist, dass Apple an Augmented Reality arbeitet, dass sie natürlich so eine Brille koppeln werden an Smartphones und die Rechenpower dann nutzen können. Und in dem Moment musst du nicht so viel da reinpacken, ja? Weil die HoloLens oder die Magic Leap oder auch die viele andere VR-Brillen, die, wenn da alles rein, also die Quest auch, wenn da die gesamte Rechenpower in diese Brille reingepackt werden muss, dann wird die natürlich zwangsläufig irgendwie schwer und klobig und trotzdem sehr begrenzt. Wenn du das aber auslagern kannst, zum Beispiel ins Smartphone oder in die Cloud, dann tun sich da schon ganz neue Möglichkeiten auf.
Ja, das ist ja auch die Sache, wie du es gesagt hast, die wird dann zwangsläufig klobig. Es gibt immer so drei Faktoren, wenn man viel Power oder Rechenleistung haben will. Bei zum Beispiel einem Laptop, sagen wir jetzt als Beispiel mal, entweder wird das Ding super schwer, super laut oder super teuer. So, also irgendwo müssen dann Abstriche gemacht werden einfach. So, ihr könnt dann $2000, 2000 Euro, 200.000 Yen in eine Virtual Reality Brille dann oder Augmented Reality Brille investieren, aber dann habt ihr halt eben Vorteil, wenn ihr es dann ungefähr das Fünffache von einem normalen Preis gezahlt habt.
Genau, aber es muss halt erschwinglich sein, und im Zweifel muss es auch irgendwann ein Produkt ersetzen, ja. Also so eine AR-Brille muss dann vielleicht in Kombination mit dem Smartphone den Laptop ersetzen oder eben irgendwann das Smartphone ersetzen. Weil es ist ja nicht so, dass wir alle unbegrenzt Geld haben und jetzt noch ein Gadget kaufen, was wir zusätzlich haben zu dem, was wir eh schon brauchen. Also wir brauchen alle einen Laptop, wir brauchen alle ein Smartphone. Wenn wir dann noch alle irgend so eine Brille brauchen, dann haben wir noch Spielekonsolen. Also irgendwann ist sozusagen unser Budget, also meins jedenfalls und wahrscheinlich von den meisten Hörerinnen und Hörern da draußen auch erschöpft. Also es muss schon was ersetzen und erst wenn es was ersetzt, dann wird es den großen Durchbruch haben, weil dann denken sich die Leute, okay, bevor ich mir jetzt einen Laptop und ein Smartphone kaufe, kaufe ich mir eine AR-Brille, die beides in einem sein kann.
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, zu VR und AR haben wir gerade schon genug gesagt. Ich würde zum anderen Punkt angehen, den du gesagt hast, und zwar das Thema Vision und Zukunftsvision. Und ich würde dich einfach mal gerne fragen, so als noch ein Kind, ein Jugendlicher warst, wie hast du dir da die Zukunft in 20 Jahren vorgestellt, so von damals aus? So, wo wir auf einem technologischen Standpunkt stehen. Also jetzt sowas wie kulturell, soziokulturell können wir mal kurz ausblenden, sondern wirklich, wo stehen wir technologisch gesehen?
Also so ganz genau kann ich es nicht mehr sagen. Ich weiß zum einen, dass ich mich sehr auf die Hoverboards gefreut habe, die bei Zurück in die Zukunft 2 zu sehen waren. Ich glaube, es war Zurück in die Zukunft 2, wo die zum ersten Mal vorkamen, die wir leider nicht haben. Ja. Und zum anderen hatte ich ein Kinderbuch, das mich wirklich, also ein Kinderwissensbuch, das mich irgendwie nachhaltig geprägt hat. Ich glaube, es hieß, das musst du wissen über Menschen, Tiere, Pflanzen und die Erde. Und das klingt so, als wäre es nur eine Bestandsaufnahme, aber da waren sehr viele Sachen drin, die sind in die Zukunft. Da war immer so, und in Zukunft wird es so sein. Und da waren dann Autos mit Atomantrieb und Menschen, die auf dem Meeresgrund leben und so weiter drin. Also ich habe da schon irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass da spannende Dinge auf uns zukommen. Ja, also
bei Menschen, die auf dem Meeresgrund leben, ich wurde mal als Kind gezwungen, Der Pate zu sehen, und die machen das da auch so ungefähr schon, Schritt in die Richtung, die Entwicklung, wenn sie mal jemanden beseitigen müssen.
Genau, ja, das ist halt nicht mehr so lebendig. Und dann habe ich auch als Kind schon immer wahnsinnig gern, also sehr früh Star Trek angeschaut, und ich fand, da ist ja so, das ist ja da so als die Grundlage von allem, aber was da ja das Tolle ist, ist, dass da die Welt, also die Erde, ist ja da eine friedliebende Zivilisation, ja?
Da würde ich gerne mal, erstmal kurz, weil da gibt es unglaublich viel, was wir in Sachen Technikphilosophie von Star Trek lernen können. Ich weiß ja auch, ich bin gerade bei ungefähr der Mitte von The Next Generation drin. Ich würde dich fragen, was ist eigentlich deine Lieblingsstaffel oder Lieblingscaptain? Weil es ist ja meistens immer so verglichen damit.
Also da bin ich sicherlich in der Minderheit, aber ich, mein Lieblingscaptain ist Captain Janeway von Star Trek Voyager.
Voyager oder Deep Space?
Voyager. Zum einen, weil es die erste Star Trek-Serie ist, wo ich wirklich live miterlebt habe, dass sie rauskam. Also das war einfach ein Ereignis für mich. Davor habe ich ja auch nur Wiederholungen gesehen. Ich finde auch Picard gut. Also was ich an denen so mag, aber auch an Janeway, ich mag, also das sind auch so Charaktere, die kommen in dieser Reihenform ja kaum noch vor, weil heute Charaktere in Serien ja viel vielschichtiger gezeichnet werden und auch ihre Untiefen haben, wie wir alle. Aber ich finde einfach ich fand da immer faszinierend, dass die so integer sind, ja. Also die haben einfach Klasse. Also Captain Janeway hat einfach Klasse, die wägt ab und trifft dann die Entscheidungen, die irgendwie richtig und auch im Zweifel gerecht sind. Und das fand ich immer gut. Also das ist so mein Lieblingscaptain. Und so meine Lieblingsstaffel. Ich mag tatsächlich die Kinofilme wahnsinnig gern. Also
die alten, die neuen?
Sowohl als auch. Also ich mit klar, Kirk und Spock und Pille, das ist schon, das finde ich schon großartig. Also da, da finde ich, also der Zorn des Khan oder so ist wirklich brillant. Aber ich finde auch die mit Picard wirklich, wirklich noch spannend. Ich fand jetzt auch die letzten nicht schlecht. Aber das, ja, die haben jetzt für mich, also ich fand die unterhaltsam und so, aber die haben jetzt für mich nicht, da jetzt keine neuen Erkenntnisse irgendwie gebracht. Also ich fand die optisch gut, ich fand die Schauspieler gut, ich fand die unterhaltsam, aber die hatten jetzt nicht mehr diesen, keine Ahnung, die haben sich auch nicht mehr so heimelig angefühlt.
Vielleicht können wir auf Erkenntnisse stoßen, und zwar, was ich ansprechen wollte, ist, bei Star Trek gibt es ja auch das Konzept des Replikators, heißt er doch so, oder? Also im Grunde, das Ding kann dir Essen drucken, kann dir alles Mögliche drucken. So, also, dass du da auch nicht wirklich dann die Nötigkeit besitzt, arbeiten zu gehen, wenn dir alles einfach ausdrucken lassen kannst. Also dann, dass solche Konzepte wie Währung und Geld eben verlieren. Und da würde ich dich gerne fragen, wenn dieser Replikator auf einmal Realität wäre, was würde das für einen Impact eigentlich auf uns haben? Wäre es dann mehr so eine Spielerei oder würde es dann wirklich fast schon fundamental irgendwie die Menschheit jetzt verändern?
Aber ich glaube, es würde es verändern, aber ich glaube, wir wären ein Teil der Veränderung. Also ich fürchte, wir beide werden den Replikator in der Form wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber wir werden eine Vorstufe davor erleben, weil ich glaube schon, was so unbemerkt in den letzten Jahren passiert, ich glaube, dass additive Fertigung, also 3D-Drucker, schon sehr viel verändern werden in den nächsten Jahren. Auch gerade nach dieser Corona-Erfahrung, wo wir gelernt haben, dass globale Lieferketten sehr fragil sein können und gleichzeitig, dass digitale Zusammenarbeit über weite Entfernungen hinweg gut funktionieren kann, glaube ich, dass additive Fertigung, also dass eine größere Rolle spielen wird, dass viele Dinge vor Ort irgendwann einfach gedruckt werden. Die werden vielleicht in globaler Zusammenarbeit digital konstruiert und gebaut, werden dann aber vor Ort gedruckt. Und das wird schon mal ein Riesenunterschied sein. Also vielleicht haben wir alle irgendwann in ein paar Jahren unsere 3D-Drucker zu Hause, die uns bestimmte Produkte, die wir online bestellen, wo wir eigentlich nur noch den Druckbauplan bestellen. Und dann drucken wir die uns aus und haben die. Ich glaube, das werden wir erleben. Und es wird einen Unterschied machen. Auch ein Klima-Impact kann das einen positiven haben. Und vielleicht wird auch Essen gedruckt. Also ein israelisches Startup, die an Laborfleisch arbeiten, die haben schon, ich weiß nicht, ob es dieses oder letztes Jahr war, haben jedenfalls schon im Weltraum ein Steak gedruckt.
Das wollte ich ansprechen, weil ich war wirklich glücklich, muss ich sagen, als ich dann eben gesehen habe, dass solche Fortschritte auf dem Bereich der organischen, biologischen Produktion gibt, da eben das halt solche simplen Sachen wie Kekse einfach gedruckt werden, wo eben gesagt wird, okay, ihr müsst euch halt das alles nicht mehr kaufen, müsst nicht mehr so einen riesigen Klimafußabdruck hinterlassen, sondern dass ihr das bei euch machen könnt. Aber vor allem, dass jetzt auch daran geforscht wird, eben Organe eben aus dem 3D-Drucker zu holen, wo ich denke, das könnte eigentlich dann sehr vieles verändern, da jetzt einfach, so traurig es klingt, sehr viele Menschen einfach sterben, weil sie zu lange in der Warteliste für neue Organe eben warten. Und das hat mich halt wirklich glücklich gemacht, weil ich eben auch direkt mal, also nicht bei mir, sondern im näheren Bekanntenkreis davon Impact hatte, was bedeutet, wenn eben Menschen Organversagen haben und zu lange auf der Liste stehen.
Ja, also da, aber das, also wird auch noch einige Jahre dauern, aber die Fortschritte sind groß. Wir hatten da auch letztes Jahr einen coolen Speaker bei uns auf der Konferenz, der genau so ein Startup hat, Cellbricks heißt es, das ist aus Berlin, die arbeiten an gedruckten Organen, die so. Also was leichter ist, ist so Gefäße und Gewebe drucken. Ja, das kann man jetzt schon, noch nicht zum Implantieren, aber zum Beispiel für die Pharmaindustrie, die daran oder auch andere Forschungseinrichtungen, die damit forschen können, weil die dann Gewebe haben, das wirklich so ist, so, also die Eigenschaften vom menschlichen Gewebe hat, ist da also schon mal ein Fortschritt. Aber zum Beispiel so eine kleine Mini-Leber haben sie schon gemacht, die im Prinzip die Zwecke der Leber erfüllt. Denn wahrscheinlich wird sowas wie die Leber oder auch die Lunge, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird das erste sein, weil die sind modular aufgebaut. Ja, die bestehen aus sehr vielen kleinen Einzelteilen, die aber im Prinzip alle die gleiche Aufgabe übernehmen.
Dann können wir Lego mit Organen spielen.
Ja, genau. Und Herz, sowas wie das Herz ist halt maximal kompliziert, weil das wirklich so ein, also das ist ja nicht nur eine Masse, die aus vielen gleichen Einzelteilen besteht, sondern da ist ja jede Zelle sozusagen genau an ihrem Platz, wo sie sein soll. Das wird länger dauern, aber sowas wie Leber oder Lunge, das werden wir vielleicht als erstes sehen. Und ich glaube auch, dass das gelingen wird.
Etwas, was wir auch schon zum Teil sogar sehen jetzt, ist das autonome Fahren bei Autos. Das hat ja, ich glaube, fast ein Jahrzehnt ungefähr in der Entwicklung gesteckt, wenn nicht sogar mehr, also seitdem wir es kennen. Und da ist jetzt die Frage einfach für dich, weil du dich damit ja auch beschäftigst, warum ist das noch nicht der Standard? Also warum können wir das nicht zulassen? Warum heißt es nicht, okay, ab sofort kann jeder ein selbstfahrendes Auto eigentlich auf den Straßen zulassen?
Weil die Dinger noch nicht so weit sind, wie sie sein müssten. Also das ist ja, geht ja schon Jahrzehnte zurück. Wir hatten da Anfang des Jahres, das war eine unserer letzten Veranstaltungen mit Publikum, da hatten wir genau dazu eine Veranstaltung, wo es nur ums autonome Fahren ging. Und da war ein sozusagen Volkswagen-Veteran, der jetzt im Ruhestand ist, der aber jahrzehntelang bei Volkswagen geforscht hat und der zum Beispiel auch an dem Projekt beteiligt war, als diese erste DARPA-Challenge in den USA, also wo selbstfahrende Autos ein Wettrennen durch die Wüste gefahren sind, da hat ja ein VW gewonnen und da war er auch an dem Projekt beteiligt, also wirklich ein Experte für autonomes Fahren und der hat Videos aus dem VW-Archiv mitgebracht, ich weiß nicht mehr, ob es aus den 80ern oder 90ern waren, wo sozusagen so alte VW-Busse schon autonom gefahren sind, also da wird wirklich seit Jahrzehnten dran gearbeitet. Dass es noch nicht geht, liegt zum einen daran, dass das technisch schwieriger ist, als man gedacht hatte, der KI, die da ja dahinter steckt, die vielen Edge Cases, also die vielen Ausnahmefälle, Sonderfälle beizubringen. Also wir sehen halt aus dem Augenwinkel, können wir abschätzen, die zwei Kinder, die da am Straßenrand spielen, besteht da gerade die Gefahr, dass sie vielleicht irgendwie auf die Straße springen oder nicht? Ja, wir haben einfach aufgrund unserer Erfahrung und unserer Vorstellung von der Welt, können wir sowas viel besser abschätzen. Und eine KI braucht da viele, viele Musterfälle, um sowas trainieren zu können. Und es ist einfach sehr schwer, alle Ausnahmefälle dieser Welt zu trainieren. Und das dann auch noch, ich meine, die meisten von diesen Testfahrzeugen fahren jetzt ja in Gegenden in den USA, Arizona zum Beispiel, da ist fast immer das gleiche Wetter. Es sind breite Straßen, auf denen nicht viel Verkehr ist. Ja, also eine keine Ahnung, bei Schneechaos über den Brenner fahren und dann irgendwie in die alten bayerischen Ortschaften fahren, es ist eine andere Herausforderung. Also ich glaube, da wurden ein bisschen die Fortschritte bei allen großen Fortschritten, die gemacht wurden, überschätzt. Und die sind noch nicht an dem Punkt, dass sie wirklich einwandfrei funktionieren. Und die müssen absolut, absolut sicher sein, damit die Leute den Dingern vertrauen. Und
Und da ist ja
gleichzeitig.
auch zum Beispiel, was ich auch da gut finde, was eben in vielen Bereichen der Forschung genutzt wird, Data-Driven Metrics, also wo quasi dann eben anstatt nur bei einem Punkt, also man sagt nur bei unserer Anlage, bei unserem Auto, wirklich gesagt wird, hier wird kollektiv von eigentlich allen auf diesem Bereich die Daten gesammelt und geteilt. Dann werden eben diese Probefälle zum Beispiel, die aufgenommen werden, zwar in Arizona angewandt, aber kommen irgendwie aus Frankreich oder Portugal, dass da eben da so eigentlich so viel mehr Fälle dann sind, die genutzt werden können, weil es tut mir leid an euch alle draus sagen, aber eine richtige KI an sich gibt es leider noch nicht. Ist halt alles Machine Learning. Also es ist halt simpel runtergerafft eine Wenn-Dann-Funktion. Wenn A eintritt, wird B gemacht. Und je mehr A und Bs es gibt, desto mehr C und Ds kann es einfach geben. Und ich glaube, dadurch, wenn halt da kollektiver zusammengearbeitet wird, durch diese Data-Driven Metrics, können eigentlich dann autonomes Fahren viel schneller zugelassen werden oder halt viel schneller etabliert werden, als jetzt halt der Fall ist.
Das, ja, das stimmt, aber das hat natürlich ziemlich krasse Datenschutzimplikationen, deine Forderung. Also natürlich zum Beispiel Tesla hat ja auch deswegen da einen großen Vorteil bei der Technologie, weil Tesla natürlich die Daten von all seinen Autos schon einsammelt und die alle, viele der notwendigen Sensoren schon eingebaut haben. Gleichzeitig haben wir jetzt vor ein paar Wochen ja gehört, dass Tesla wahrscheinlich gegen europäisches Datenschutzrecht verstößt, weil es Daten der Autos einsammelt, die ja möglicherweise auch Rückschlüsse auf die Nutzer des Autos oder die Menschen, die sich drumherum bewegen, erlauben. Und das ist nicht erlaubt. Also warum sollten wir alle sozusagen Autokonzernen die Daten, die wir durch unser Herumfahren generieren, einfach so zur Verfügung stellen? Ich finde die Idee an sich gut, aber wenn, dann möchte ich A, wissen, was mit diesen Daten passiert, wo sie landen und ich möchte dafür auch bezahlt werden, wenn ich da Daten sammle im Auftrag eines Unternehmens. Insofern daran scheitert, glaube ich, dieses Modell noch. Und natürlich müssen wir gleichzeitig noch die Frage klären, wozu wollen wir die autonomen Fahrzeuge? Und wie wollen wir die einsetzen? Also bringen die uns gesellschaftlich weiter? Und nur wenn wir das mit einem klaren Ja beantworten können, dann würde sich dieser Aufwand lohnen, da Modelle zu finden, am besten offene Plattformen, die vielleicht Datenschätze sammeln, die dann alle verwenden können, auch Startups und nicht nur die etablierten Konzerne. Das wär eine schöne Vision, ja.
Das ist ein wichtiger Punkt eigentlich, den du angesprochen hast, weil wir haben jetzt natürlich immer ein bisschen philosophiert, ein bisschen in die Zukunft geschaut und eben darüber geredet, was eben die neue Technologie bringen kann, aber wir haben, oder wann sie kommt, aber ob wir sie halt brauchen und wofür wir sie einsetzen wollen, ist dann noch, ich glaube, mindestens 4 weitere Folgen könnte es füllen.
Und zwar zu jeder Technologie.
aber damit wir halt so langsam ungefähr für das erste Thema in Richtung Ende kommen, würde ich gerne die letzte Frage stellen. Und zwar, was ist eine nächste Innovation oder Etablierung einer schon zum Teil bekannten Technologie oder vielleicht auch eine komplette einfach Traumfantasie, die du halt gerne realisiert haben sehen?
Boah, also bleiben wir beim selbstfahrenden Auto. Ich glaube, dass wir sehr gute Regeln brauchen und dass wir uns von der Vorstellung verabschieden müssen, dass irgendwann der Schalter umgelegt wird und alle Autos können selbst fahren, weil nur dann hätten wir sofort alle Verkehrsvorteile, die das bringt. Ja, weniger Verkehr, weil die Autos immer herumfahren können, weil es ja dann idealerweise Sharing-Fahrzeuge sind, weniger Stau, weil sich die ja an Regeln halten. Wir werden es aber ein paar Jahre mit Mischverkehr zu tun haben, wo noch Menschen unterwegs sind, was natürlich das Ganze wahnsinnig kompliziert macht. Aber wenn wir das mal aus.
Ich sehe immer noch Leute, die mit ihrem Auto fahren, das älter ist als wir beide vielleicht zusammen sogar. Also,
Genau,
das sind wirklich Autos, die noch aus den 80ern
und
sind.
das liegt ja auch an den Kosten. Deswegen wird das noch lange dauern. Das heißt, ob wir jeder hinkommen, wo wir hinkommen wollen, damit weiß ich nicht. Aber ich finde die Vorstellung, sage ich mal, klimaneutrales, autonomes Shuttle mir zu rufen, das mich hier abholt und an mein Ziel bringt und ich unterdessen einfach nur entspannt lesen kann oder arbeiten kann oder telefonieren kann. Die finde ich schon sehr gut, weil mir ehrlicherweise, früher mochte ich Auto fahren, aber irgendwie, wir haben jetzt inzwischen so viel Verkehr auf den Straßen, dass ich es nur noch anstrengend und frustrierend finde. Und ich wäre der Erste, der sagt, Boah, ja, ich lege mich dann in so ein autonomes Auto, lass mich irgendwie von München nach Nürnberg fahren und lese dabei ein Buch. Also ich hoffe, dass es da nicht irgendwie so eine ganz schreckliche digitale Werbefläche wird, wo ich dann zugeballert werde, sondern dass es irgendwie eine Oase der Ruhe wird. Aber das würde ich machen. Ja.
Dann einfach noch so kurz gefragt, weil ja bald dass der Verkehr jetzt frustrierend für dich ist. So, das ist ja für deutsche Verhältnisse im Ausland. Wie steht es da bei dir mit Autofahren? Sagst du, das ist dir wirklich too much oder wie stehst du dazu? Weil ich weiß zum Beispiel, ich persönlich nicht, aber ich weiß halt von Verwandten, eben Italien ist komplett extrem und Indien ist mehr so der Endboss, wenn es ums Verkehr geht.
Also, ja, genau. Also in Indien und Bangladesch, da war ich früher so in meinem früheren Journalistenleben für die ARD auch auf Recherchen unterwegs. Da hatten wir immer Fahrer von vor Ort, weil da wär ich völlig gescheitert im Straßenverkehr. Aber wo ich zum Beispiel liebe, außerhalb der Städte vor allem, sind die USA, weil das ist so ein Roadtrip-Land. Ja? Da kannst du dich einfach in so ein Auto setzen und dann haben die ja so Geschwindigkeitsbegrenzung, dass es auf der Autobahn ja nicht wirklich schnell ist. Das heißt, du kannst ja wirklich durch diese unglaublichen Weiten ziemlich entspannt dahin zockeln. Und ich meine, das ganze Land ist auch auf Autos ausgelegt. Ja, du kannst da vieles überhaupt nicht nutzen, wenn du nicht mit dem Auto hinkommst. Aber alle Umweltaspekte mal beiseite, so ein Roadtrip durch, keine Ahnung, Texas oder von Kalifornien nach Nevada oder so, das ist schon großartig. Und da ist auch Autofahren, da verstehe ich auch dieses, was früher Autofahren irgendwie Freiheit bedeutet hat. Das kann ich da schon sehr gut nachvollziehen.
Okay, wann warst du eigentlich das letzte Mal, also jetzt vor Corona eigentlich im Ausland? Würde mich jetzt einfach so interessieren, weil bei mir so während des Corona-Jahres einfach mal so dieser Reiz, okay, eigentlich schon davor, der Reiz nach mehr von der Welt sehen einfach entstanden ist und ich suche noch nach Ideen.
Also ich war einmal im Sommer, als wäre so ein gutes Zeitfenster hatte, war ich in Italien ein paar Tage. Das war sehr schön. Und davor war der letzte Auslandsaufenthalt, ja, letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr wo. Lass ich mal überlegen. Nee, ich war im Frühjahr auch nochmal. Wo war ich denn da? Boah, irgendwie dieses Jahr fühlt sich so an, als wenn es 20 Jahre gewesen, weil das davor eine alte Welt war.
Es fühlt sich an wie ein permanenter Mittwoch einfach. So seit März
Boah,
2020 ist
ich finde,
einfach.
inzwischen fühlt es sich an wie ein permanenter Freitagnachmittag, wo man immer noch nicht fertig ist mit der Arbeit. Aber ja, also ich weiß gar nicht, aber ich sehne mich auch ein bisschen wieder rauszukommen. Also aber auch in Deutschland und aber auch international. Also mal wieder was anderes sehen.
Okay, aber das ist auch eine Sache, die du beachten musst. Und zwar, wenn du einfach ins Ausland fährst, in Urlaub fährst, wer auf deine Haustiere aufpasst und vor allem deine Katzen. Und haben wir eine tolle Überleitung gefunden auf unser zweites Thema. Und zwar Katzen. Und ich würde dich erstmal ganz simpel einfach fragen, Wolfgang, hast du Katzen?
Zwei.
Oh, erzähl uns von denen. Wie heißen sie? Wie sehen sie
Also,
aus?
die sind noch sehr klein. Die sind im Juni geboren. Wir haben sie seit September. Das sind zwei Mädels, zwei Schwestern. Und die sind beide also so grau getigert. Und die andere hat, eine ist wirklich ganz grau getigert und mit relativ viel Schwarz auch drin. Und die andere hat noch ein paar weiße Flecken, hat zum Beispiel so ein weißes Kinn. Also auch sehr süß. Und sie hatten erst wochenlang keinen Namen, weil irgendwie sich noch nicht herauskristallisiert hatte, wie sie so sind. Und es ist dann auch schwierig. Das heißt, dann waren sie ganz lange Katze 1 und Katze 2. Und seit dem Wahlabend in den USA heißen sie Joe und Penny. Und zwar sind sie nach.
Also Joe können wir uns schon denken wegen Joe Biden, aber
Nein,
Penny,
nein,
warum?
nein, nein. Sondern, also es sind ja zwei Mädchen. Joe ist ja auch, kann in den USA ja beides sein. Wegen Georgia, davon die kurz vorm Joe, was ja auch ein Frauenname ist, und Penny für Pennsylvania. Das sind die beiden Staaten, die uns sozusagen Donald Trump, quasi die Donald Trump abgewählt haben, und das soll gewürdigt werden. Außerdem ist Joe ja auch irgendwie außerdem ist Joe auch so ein Abenteurerin, und da passt der Name sehr gut. Und Penny ist so ein bisschen die Schüchterne zu.
Irgendwann, wenn deine Katzen älter sind, ich bitte darum, dass ich ihnen die Serie JoJo's Bizarre Adventure zeigen kann. Einfach, sie müssen, da können wir sie manipulieren, wo ihr Name wirklich
Also,
herkommt.
Penny schaut ganz gerne Fernsehen.
Okay, das würde ich jetzt mal gerne wissen. Was ist so Watching Habit einfach so, was schaut sie gerne, weil ich glaube jetzt nicht, dass sie sagt, ich stehe auf die Dramaturgie in der Serien.
Also ich kann dir noch kein Muster sagen. Also das letzte Mal hat sie sehr interessiert die ganze Zeit auf den Fernseher geschaut bei der neuesten Folge von Star Trek Discovery. Insofern guter Geschmack.
Kurze Frage so, weil ich habe sehr viel von sehr vielen Hardcore-Fans jetzt nicht sonderlich Gutes zu Discovery gehört, aber ich würde dich fragen, wie stehst du zu Discovery?
Also man braucht schon eine gewisse Liebe zum Franchise, um alles durchzustehen, was die Serie einem zumutet, weil ich finde, also gegen Ende der ersten, vielleicht haben wir jetzt die zweite Staffel, ja, wir haben die zweite Staffel gerade. Also mir war es dann zu sehr dramatisches Gefühlschaos und zu wenig Handlung. Das hat mich echt genervt. Aber ich finde jetzt so, wenn man die ersten paar Folgen der zweiten Staffel durchgekriegt hat, kommt es in einen ziemlich guten Flow. Also ich finde es jetzt finde ich es gut.
Dann hoffe ich, dass du deine Katze noch dabei Spaß haben. Aber da würde ich gerne fragen, weil dazu kann ich dann gleich was erzählen. Habt ihr die beiden Katzen gleichzeitig geholt oder habt ihr erst die eine und dann die andere?
Gleichzeitig, das sind Geschwister. Also die haben wir gleichzeitig geholt.
Okay. Weil dazu kann ich was erzählen. Und zwar, mein Bruder und seine Verlobte haben insgesamt jetzt mittlerweile drei Katzen. Und das war die erste, haben sie geholt, da war sie ein paar Wochen alt. Und dann haben sie sich gedacht, ja, okay, die Katze ist vielleicht ein bisschen einsam. Holen wir doch eine kleine Schwester. Und da haben sie auf eBay irgendwie eine gefunden. Und die Sache ist, im Normalfall, das haben wir auch im Nachhinein erst erfahren, weil das hat immer noch, merkt man, bei der Katze Spuren hinterlassen. Wenn eine zweite Katze in die Familie eingebracht wird, ist eigentlich so, zuerst muss die Katze in diesem Tragekäfig in einen anderen Raum alleine gelassen werden. Also komplett abgeschlossen. Ich weiß, hört sich ein bisschen makaber jetzt an, aber muss so. Dann nach einem Tag wird dann dieser Käfig geöffnet, dass die Katze in diesem abgeschlossenen Raum sie ihren Duft erstmal da lassen kann, ihre Pheromone und sowas verteilen kann. Und am dritten Tag wird erstmal dann diese Tür zur restlichen Wohnung geöffnet, dass die Katzen sich allmählich kennenlernen können. Was mein Bruder und meine Verlobte gemacht, mein Bruder und seine Verlobte gemacht haben, ist, die eine Katze war da, sie haben die zweite Katze geholt und dann gleich so hingestellt und gesagt, hier ist deine Schwester, liebt euch. Die zweite Katze ist sofort unter das Sofa gerannt und die ist bis heute genauso schüchtern einfach, weil es so ihr Lieblingsspot. Witzigerweise, seitdem sie ein neues Sofa haben, wo sie runter sich nicht mehr verstecken kann, versteckt sie sich hinter den DVDs beim Fernsehschrank. Wie zur Hölle sie dahin kommt, weiß ich bis heute nicht.
Das kann ich schon gut nachvollziehen. Also bei uns hat sich das sehr bewährt mit den zwei Katzen. Also wir haben sie auch erst nur in einen Raum gelassen und so und dann im Meer, damit sie sich dran gewöhnen können. Aber weil die eine ist viel schüchterner und ängstlicher als die andere. Und das war immer so, dass die eine war so die Pionierin, die sich überall gleich hingetraut hat und die andere hat es dann irgendwann nachgemacht. Also alles so mit ein, zwei, drei Tagen Verzögerung hat sie sich dann auch an andere Orte getraut, ist auch irgendwie hingesprungen und auch so, wie ob sie sich. Also es hat ja ein paar Tage gedauert, bis sie sich dann haben streicheln lassen, hat es noch ein paar Tage gedauert, bis sie sich haben streicheln lassen und dabei geschnurrt haben. Und es hat auch immer die eine zuerst und jetzt sind sie natürlich jetzt so, dass sie viel Streicheleinheiten und Spielen aktiv einfordern oder auch oft stundenlang hier auf meinem Schoß verbringen. Was
Oh.
total süß ist, oder einmal hier auf dem Schoß und eine hier hinten auf der Lehne. Aber was dann einen doch bei der Arbeit so ein bisschen einschränkt, weil sobald du dann beide Hände hier auf die Tastatur legst, erntest du natürlich sehr grimmige Blicke, weil sie natürlich permanent gestreichelt werden wollen. Also, aber ich muss sagen, also so der Lockdown war insofern schon gut, dass wir natürlich viel Zeit haben für die Katzen und die Katzen waren auch super, weil die einfach diesen Corona-Blues echt vertrieben haben, weil sie so ein Faktor sind, der nicht berechenbar ist und gleichzeitig natürlich wahnsinnig niedlich und so.
Okay, aber dann würde ich noch so gerne fragen, einfach so deine Sicht mal kurz, weil ich kann gleich noch ein paar Katzen-Stories von mir erzählen, würde deine gerne hören. Ich bin ja ein Hundemensch und wie ist eigentlich so deine Wahrnehmung, Unterschied Katzen zu Hunde einfach im Wesen von den beiden?
Also ich bin kein Hundemensch, ich finde Hunde schon okay, aber ich bin ein totaler Katzenmensch.
Das Interview ist hiermit beendet. Vielen Dank, Wolfgang. Die Folge wird nie
Ja, nein,
veröffentlicht.
ich finde Hunde ja grundsätzlich okay. Was ich an Hunden nicht mag, ist, dass sie, ja, also was heißt nicht mag, also warum ich Hunde, wo keine Hunde haben wollte, ist A, dass man natürlich ständig mit denen Gassi gehen muss bei jedem Wind und Wetter, aber B, vor allem dass sie nicht so einen eigenen Kopf haben. Sondern dass die lassen sich ja Befehle erteilen und lassen sich Kunststücke beibringen. Und
Also du brauchst so quasi dieses Kontra ein bisschen
ja,
bei
und
den
diesen
Tieren?
eigenen Kopf und Katzen, ja, du merkst ja dann erst so mit der Zeit, also fällt mir jetzt erst auf, dass ja mehr, also dass die Katzen ja mehr mich erziehen als umgekehrt, ja, weil das ist schon sehr faszinierend. Also Das finde ich einfach toller. Ich finde, und ich finde Katzen auch, also Hunde sind schon, ich mag Hunde auch gern, aber Katzen sind auch, also wenn ich mir anschaue, was die mit diesen kleinen Körpern, was die alles machen können, ich denke mir jedes Mal, wenn die Katzen Daumen hätten und Gehirne so groß wie unsere, die wären uns sowas von meilenweit überlegen, weil was die mit diesem kleinen Körper alles schaffen, wo die überall hinkommen, wie schnell die sind, ja, wie, was für krasse Reflexe die haben, wie gut die klettern können, das ist schon wirklich
die Sprungkraft einfach von denen. Ich bin Wahnsinn. Jedes Mal erstaunt irgendwie, wenn es eine Katze von Freunden oder meinem Bruder einfach schafft, so knapp fast 1,70 hoch zu springen auf den Kratzbaum ganz nach oben.
Vom Boden aus.
Ja, das wäre so, als würden wir in den zweiten Stock springen aus dem Stand. Also das ist schon ziemlich gut.
Nein, aber ich würde, also was ist dann eigentlich so eine, kannst du es erzählen, Sache, wie deine Katzen dich erzogen haben? Wenn es jetzt schon so eine heikle These, also eine großartige These eigentlich schon aufstellst.
Naja, also zum einen, wenn ich jetzt irgendwie früh mir noch Kaffee mache und so und nicht im Arbeitszimmer bin, dann kommt die eine schon immer, Joe, und sitzt schon miauend vorm Arbeitszimmer. Und wenn ich dann die Tür nur öffne, dann springt sie schon hier auf den Stuhl, ganz erwartungsvoll, und schaut mich an und wartet, dass ich mich hinsetze, damit sie auf den Schoß kann. Und dann liegt sie hier und schaut mich mit großen Augen so nach oben an, bis ich sie anfange zu streicheln. Bleibt dann auch oft, wenn ich denke, okay, jetzt nochmal einen Kaffee oder ich müsste eigentlich aufs Klo oder so, bleibe ich ja oft sitzen, weil ich denke, ach, sie genießt es aber gerade so und arbeitet dann noch weiter. Ja. Das ist so eines, und dann ja, auch da, wenn sie spielen wollen, merke ich das jetzt schon auch, dann was sie dann so für eine Art haben, wenn sie sich langweilen, ja, dann werden sie auch so, dann umlagern sie dich so. Dann sitzen sie so hier neben dir und schauen dich irgendwie mürrisch an, bis du dann irgendwas in die Hand nimmst, Spielzeug, und dann sind sie sofort hellwach und dann weißt du, aha, sie haben sich gelangweilt, sie wollten spielen.
Das ist auch eine Sache mit Spielen einfach, weil bei meinem Bruder, die Katzen einfach, die sind so, die chillen 20 Stunden am Tag ab. Wenn ich dann halt dort im Wohnzimmer schlafe, dann jagen sie sich durch die ganze Wohnung einfach mal. Und inklusive, die haben schon mehr als einmal versucht, mich zu töten dabei. Weil, das habe ich von meinem Bruder sehr früh erfahren, man darf Katzen niemals in die Augen sehen, und wenn, muss man viel blinzeln. Und das war mal so irgendwie um, keine Ahnung, 4 Uhr morgens. Eine der Katzen stand halt dort und ich dachte mir so, fuck it, was kann passieren, wenn ich das mache? Und habe sie quasi zu einem Staring-Contest herausgefordert und sie ist sofort in Kampfhaltung gegangen. Und ich dachte mir, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Und sie ist mir dann mit der Pfote voraus ins Auge gesprungen.
Oh, das ist schlecht. Ja, also ich kann denen schon in die Augen schauen, weil die irgendwie wissen, dass ich nicht zu dem bösen Menschen gehöre. Aber auch dieses Blinzeln und auch langsam blinzeln ist ganz gut, weil sonst denken sie ja, dass du sie fixierst. Weil Katzen fixieren ja ihre Beute. Wenn die was anstarren, ja, dann sind die kurz vorm Angriff. Und wenn sie das Gefühl haben, du starrst sie an, weil du jetzt jeden Moment sie packen willst, dann werden sie natürlich misstrauisch. Und wenn du aber so ganz entspannt so blinzelst, als würdest du vielleicht auch gerade so wegdösen, dann wissen sie, okay, nee, der fixiert mich gerade nicht, um mich zu jagen.
Ich war ein bisschen verängstigt, als ich herausgefunden habe, die Schnurrhaare von Katzen sind da, dass sie das eigentlich an die Beute legen, um zu sehen, ob das Ding noch einen Puls hat. Ich war dann sofort, jedes Mal, wenn eine Katze bei mir vorbeigelaufen ist, ich irgendwie Fell oder einen Schwanz gespürt habe, habe ich gedacht, so, mach die Schnurrhaare weg.
Die Schnurrhaare sind sehr süß, weil die sind einfach so nach vorne gebeugt.
Ja, da ist doch noch eine witzige Sache, und zwar die dritte Katze haben sie dann ein Jahr später geholt aus dem Tierheim, weil meine Schwägerin dann eben meinte, sie wollten einer Katze eben zweites Leben nochmal geben, und das war halt auch toll, weil diese Katze ist so liebesbedürftig, die will die ganze Zeit kuscheln und so. Inklusive, wenn ich mal auf der Couch schlafe und kommt sie um 5 Uhr morgens hin, legt sich auf meine Brust und versucht mich zu ersticken. Und dann macht sie etwas, was du vielleicht mal gesehen hast bei Katzen, die kneten ja so die Decke oder Kissen. Das machen Katzen ja, damit sie irgendwie für den Mensch einfach es gemütlicher machen wollen. Und wo ich mir dachte, okay Katze, du hast mich gerade physisch verletzt, indem du mir die Luft abgeschnitten hast, jetzt psychisch und emotional hast du mich verletzt, weil ich weiß, ich war schon in längerer Zeit nicht mehr im Fitnesscenter, aber meine Brust mit deinen sehr spitzen Krallen als ein Kissen zu verwechseln, das tut mehr weh als diese Krallen. Das tut mehr weh. So weich ist die Brust nicht geworden.
Muss kein Kissen sein. Das ist ja so, dass der Milchtritt. Der ist eigentlich nett gemeint. Also manchmal haben sie es halt vielleicht nicht so im Griff, wie sehr ihre Krallen durch Stoff durchgehen. Ich würde das als Kompliment nehmen, weil allein, dass sie sich da hinsetzt und diesen entspannten Griff macht, zeigt ja, dass sie zumindest keine Angst vor dir hatte. Oder dass sie der Meinung war, dass du Angst vor ihr haben müsstest.
Mein Herz hat sich sehr erwärmt gefühlt davon, aber mein Ego wurde sehr stark verletzt mit dieser Aktion.
Ja, das, also Ego darfst du natürlich im Umgang mit Katzen nicht haben, weil die kommen ja nur, wenn sie es wollen. Und sonst können sie dich ja auch anschauen, als wärst du irgendwie ein Wildfremder, der und was der jetzt von ihnen will, ja. Und im nächsten Moment kommen sie dann und schmiegen sich an dich, aber damit muss man klarkommen. Aber ich glaube trotzdem, dass da so eine innige Beziehung, also ich bin ja mit Katzen auch aufgewachsen und mein Kater damals, der Tarzan, deswegen bin ich auch so ein Katzenmensch, der hat mich ja auch auf dem Weg zur Schule begleitet. Also der ist ja mehrere hundert Meter immer so neben mir hergelaufen. Und wenn ich dann...
Wo war diese Schule? Weil ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn du jetzt sagst, du warst irgendwie Münchener Innenstadt oder irgendwie auch im Kreisland.
Das war in einem Dorf, also 10 Kilometer von Nürnberg. Also das war quasi schon im Freien und auch nicht da, wo Autos gefahren sind. Und wenn ich dann zurückkam und er hat mich schon irgendwie ein paar hundert Meter Entfernung gesehen, dann kam er auch mir entgegengerannt. Also das war schon mehr als eine Zweckbeziehung.
Ich kann da noch eine letzte Sache von mir erzählen, zu den Katzen, aber ich würde eine Sache noch gerne mal von dir wissen. Schaffst du es eigentlich mittlerweile, deine Katzen zu lesen?
Ja.
So, was sind so ihre eigenen, also sagen wir mal, eigenen Charaktereigenschaften? Jetzt eben nur Joe oder nur Penny. Wie heißt es? Penny. Die also nur Joe oder nur Penny extra aufweisen.
Also Penny kann... Du siehst bei Penny, wenn sie was will, aber sie traut sich nicht so ganz aktives einzufordern. Also Joe springt dir einfach auf den Schoß, wenn sie gestreichelt werden will. Und bei Penny weißt du auch, dass sie streicheln halt mag, weil sie dann zum Beispiel irgendwie aus dem Nachbarraum plötzlich laut miaut. Und dann weißt du, sie fühlt sich irgendwie einsam. Oder die schläft wahnsinnig gern, wenn du auf der Couch liegst, so hier so auf deinem Oberkörper, aber sie würde sich nie selber draufsetzen. Du musst sie nehmen. Du merkst dann, wenn sie so ganz... aufgeregt mit ganz steil aufgestelltem Schwanz und neben dir rumläuft und an dir entlang schnurrt, dann merkst du, okay, sie möchte jetzt irgendwie da hoch, aber sie traut sich nicht einfach drauf zu springen. Und das ist schon sehr süß. Aber da muss man immer zu ihrem Glück verhelfen, weil die sich nicht einfach einfordern. Und bei der anderen wiederum, wenn die nicht gerade kommt oder dich sehr entspannt anschaut, wenn sie gerade irgendwo liegt und dann so laut ein bisschen so miaut, dann will sie auch nicht gestreichelt werden. Also dann hat sie auch keinen Bock drauf. Und bei der anderen, ja, und das ist schon auch niedlich, weil irgendwie weißt du, wenn du hier einen langen Call hattest und keine Ahnung, ich bin auch, wenn ich allein daheim bin und dann gehe ich rüber und dann weiß ich irgendwie, jetzt ist sie bestimmt einsam und dann rufe ich nur kurz und dann kommt sie schon unter der Couch vor. Wenn sie allein in einem Raum ist, dann versteckt sie sich lieber drunter. Wenn ich da bin oder jemand da ist, dann schläft sie irgendwo oben und dann kommt sie raus und holt sich ihre Streicheleinheiten. Das ist schon sehr süß.
Oh, das ist wirklich super süß, weil ich kann da noch eine letzte Sache sagen, und zwar, wie es geht, wenn ich Katzen benenne, und zwar, ich habe es mir irgendwie vor ein paar Jahren mal als Joke einfach so angewöhnt, jede Katze Dusty zu nennen, weil die Katze aus meinem Lieblingsspiel Gravity Rush heißt halt so, und ich habe dann aus Spaß gesagt, oh, wie geht's Dusty? Und dann so, ah, nee, die Katze heißt, kein Scherz, von einer Freundin, Bradley Cooper. Und ich habe dann einfach gesagt, so, nee, die heißt Dusty und sowas. Und dann war es eben, eine sehr gute Freundin von mir hat 3 Katzen, die heißen, wo man merkt, man sollte keine Mathematiker einfach mal Katzen benennen lassen. Sie heißen Einstein und Schrödinger, die ersten 2.
Schrödinger finde ich aber auch ziemlich gut, muss ich sagen.
Da war es auch, weil die haben die beiden Katzen, als ich glaube knapp eine Woche alt waren, auf der Straße gefunden und Schrödinger wäre fast nicht durchgekommen. Deswegen haben sie zum Arzt gesund gepflegt und er meinte sofort, ah, ist ja wie bei Schrödingers Katze. Sie meinte so, ich wollte die Katze aber Ruby nennen. Und jetzt haben sie die 3. Katze, die Ruby heißt. Ich nenne alle 3 Dusty. Jetzt kommt es aber bei meinem Bruder, habe ich auch die Katzen alle 3 Dusty genannt, aber mein Bruder ist halt da jetzt nicht so empfänglich für diesen Joke, weswegen ich mir extra Namen einfallen lassen musste, was nicht ihre originalen Namen sind. Weil ich sage immer, ich nenne Katzen nicht bei ihren Sklavennamen. Und deswegen die erste, damit ihr ein Bild euch machen könnt, meine sehr geliebten Zuhörer, die erste Katze ist sehr flauschig und hat einen kleinen braunen Fleck an der linken Hüfte und ich nenne sie Fat Amy. Das hat den Grund, weil ich, als ich mir die Namen überlegen musste, haben meine Schwägerin und ich Pitch Perfect gesehen. Wolfgang, hast du die Filme mal gesehen? Die sind super witzig, kann ich jedem da draußen empfehlen. Und da gibt es eine Szene, wo eben ein Charakter, sie heißt Fat Amy, also sie nennt sich selber so, quasi im Liegen joggen will und meint, sie nennt das vertikales Joggen. Und genau in dem Moment hat sich Fat Amy einfach auf dem Boden geräkelt und haben wir beide einfach dasselbe gedacht, weil es einfach perfekt gepasst hat. Gemeint, du willst einen neuen Namen? Sie heißt jetzt Fat Amy. Die zweite Katze heißt immer noch Dusty, das durfte ich durchbekommen. Jetzt kommt es bei der dritten Katze, die mich in meinem Ego so sehr verletzt hat, heißt eigentlich Buddy, ist eine schwarz-weiße Katze und so die untere Hälfte ihres Gesichts ist weiß, die obere schwarz, es sieht als aus wie eine Maske einfach und seitdem nenne ich sie einfach Bad Cat, also die Katze von Batman.
Du hättest sie auch Catwoman nennen können.
Sie ist ein Männchen, sie ist männlich, deswegen halt, also bei Katzen automatisch Dusty, bis auf eine Katze, die eine Freundin mal von mir an der Tankstelle gefunden hat, also sie arbeitet da, und sie haben sie selber benannt, weil aufgrund von gewissen Etablissements, die in der Nähe sind, haben sie gemeint, wir wissen nicht, wie die Katze heißt, wir nennen sie deswegen einfach Puff Cat.
Aber ey, dafür so viele Gedanken, wie du dir über Katzen machst, würde ich doch mal dein Statement in Zweifel ziehen, dass du ein Hundemensch bist und kein Katzenmensch.
Die Sache ist halt so, dadurch, dass so viele Katzen einfach in meiner näheren Umgebung sind, okay, jetzt seit Corona jetzt nicht mehr so oft, irgendwie ist so dieser Drang nach einer eigenen Katze nicht da, weil wenn ich eine Katze sehe, kann ich sagen, okay, ich gehe zu dir, da habe ich 3 Katzen, bei dir habe ich eine andere Katze, bei dir habe ich irgendwie 5 Katzen sogar.
Das kommt
in der Nähe von mir sogar. In der Nähe von mir ist sogar ein Katzencafé, da war ich mit meiner Freundin, denn die haben, da kann man ganz normal essen, tolles Essen, veganes Essen, und mit Katzen spielen. Meine Freundin musste mich wirklich wie ein Kind zurückhalten. Die meinte, Adrian, ich weiß, du willst die Katze streicheln, da verhalte dich wie ein Erwachsener.
Nein, dann Katzencafés sind ja dafür da, dass man mit Katzen streichelt. Aber ich war hier auch mal, in München gibt es auch ein Katzencafé, das fand ich etwas enttäuschend, weil da waren irgendwie nur so mürrische Alte, die irgendwie keinen Bock hatten, zu streicheln zu werden. Die einzige aktive Katze hatte nur 3 Beine und die tat mir irgendwie so leid. Das war ein, naja, das war kein so tolles Erlebnis. Deswegen habe ich sie jetzt zu Hause.
Ich bin auf jeden Fall deutlich offener für Katzen, aber bei mir ist es eigentlich fast wie bei dir. Du bist ja mit Tarzan aufgewachsen und ich bin 14 Jahre mit dem Schäfer und meiner Oma groß geworden. Einfach. Dieser Hund hat mir mehr bedeutet als gewisse Familienteile.
Das will ich über Tarzan auch sagen.
Jetzt einfach mal so die Frage, wie stehst du aber zum Film, Disney-Film Tarzan?
Boah, ich glaube, das ist einer der wenigen Disney-Filme, die ich nicht gesehen habe, obwohl ich eigentlich großer Disney-Film-Fan bin. Bei mir ist so als Kind die Reihe abgebrochen nach Pocahontas, glaube ich. Das war so der letzte, den ich als Kind im Kino gesehen habe. Dann fand ich Ein Königreich für ein Lama. Ey, wer den nicht kennt.
Ich finde den super.
Special-Tipp, den fand ich nochmal richtig großartig. Lilo und Stitch fand ich dann auch ganz nett. Aber ich fand, also ich habe Mulan nie gesehen. Ich habe Tarzan nie gesehen. Herkules fand ich nicht gut. Also da ist bei mir so abgerissen. Also ich mag so die alten Klassiker. Und dann fand ich noch gut eben so die 80er, frühen bis so Mitte der 90er. Und ab dann hat es mich so ein bisschen nicht mehr interessiert. Und auch diese also diese 3D-Disney-Filme, ja, kann man machen. Ich bleib bei dem alten Zeug.
Was ich da so im Subtext heraushöre, ich glaube, Wolfgang wäre offen, eine Mitgliedschaft für 1-9 gegen ein Disney-Plus-Konto zu tauschen.
Ey, also ich habe noch keins, weil, aber jetzt ist doch, wenn ich es richtig verstanden habe, Mandalorian die letzte Folge draußen. Und jetzt werde ich mal diesen Probemonat machen, um das mal anzuschauen. Ansonsten, ja, ich finde ja Disney, eigentlich bin ich ja großer Disney-Fan. Ich wollte früher mal eine Zeit lang Comiczeichner werden, wegen den Carl Barks Comics, Donald Duck und Dagobert und so. Aber ich finde Disney mittlerweile echt gruselig. Und was ich denen auch vorwerfe, ist so diese, klar, das ist jetzt so eine Riesennummer, das ist irgendwie das größte Filmstudio der Welt und die bedienen einen globalen Markt. Aber das heißt, du musst globale Geschmäcker bedienen. Das heißt, du musst Filme erschaffen, die irgendwie konsensfähig sind von China bis Lateinamerika. Und deswegen hast du halt so stromlinienförmig langweilige Action irgendwie Streifen. Also ey, diese Avengers-Nummer, also da trete ich jetzt vielen auf die Füße, aber ich finde das derart langweilig, weil diese Dialoge und so, da kriege ich die Krise. Und auch was Disney jetzt mit Star Wars macht, ja, dass sie das so ausbeuten. Und irgendwie diese Magie hat für mich Disney im Filmbereich ein bisschen verloren. Und deswegen sträube ich mich so ein bisschen gegen ein Disney Plus Abo, weil ich jetzt finde, ey, Disney sollte jetzt nicht auch noch den Streaming-Markt irgendwie dann platt machen, ja. Obwohl ich Netflix auch nicht mehr so cool finde wie am Anfang, weil es auch immer weniger experimentell wird, aber nichtsdestotrotz.
Ich kann dir da wirklich einfach nur zustimmen, bei Disney allein schon, also Marvel, Star Wars und die ganzen Remakes von den Disney-Filmen,
oh ja,
auch wenn ich kaum was davon gesehen habe, einfach, weil, ohne es gesehen zu haben, einfach schon eine Übersättigung bei mir stattgefunden hat. Ich sehe nur irgendwie eine Newsmail und ich denke mir so, oh nee, ich will weiter, einfach, ich will es nicht sehen. Und ich wurde halt gezwungen, irgendwie die letzten 5 Marvel-Filme mitzusehen. Ich habe mittendrin einfach abgeschaltet, weil ich mir dachte so, nee, das ist meine Aufmerksamkeit leider nicht wert.
Ja, also ich finde das auch verschwendete Lebenszeit, weil es mich auch irgendwie so überhaupt nicht, ja, ich finde es irgendwie, mir ist es nicht geistreich genug, also wohl Actionfilme jetzt irgendwie geistreich sein müssen, aber ich finde es so auf Kommerz gebürstet, dass ich damit nichts anfangen kann. Deswegen zum Beispiel, also wenn wir noch über Games sprechen, ich hatte, also das ist natürlich auch echt mein subjektive Wahrnehmung, ich habe mich auch nie genug damit beschäftigt, aber weil ich von Anfang an diesen Eindruck hatte bei der PlayStation und bei der Xbox, als sie damals neu rauskam, ich habe nie eine PlayStation und nie eine Xbox besessen, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist irgendwie für mich nur so Hochglanzware von der Stange, was da verkauft wird drauf. Also so alles total High-End, schaut schick aus, ist irgendwie smooth und so, aber irgendwie diese irgendwie Perlen, die dich so total überraschen, die so total kreativ sind und irgendwie so, die haben mir da hat mir immer so ein bisschen die Seele gefehlt bei diesen Konsolen. Und so finde ich das heutige Kino, die großen Kinoproduktionen auch, das ist für mich ein bisschen seelenlos alles.
So denke ich auch einfach, weil ich glaube, diese riesigen AAA-Produktionen, also sowohl in den Filmen als auch bei den Videospielen, die sind halt sehr auf Mainstream gebürstet und so möglichst niemanden gegen den Strich fahren, möglichst viele befriedigen, aber nicht begeistern. Und da sind so Indie-Produktionen, also auch wieder bei den Spielen und bei den Filmen, einfach deutlich liebevoller, mit mehr Herz und eben auch, wenn man sagt, okay, 2, 3 Punkte packe ich da 0, aber dann sind halt so mehrere Aspekte einfach, die mich begeistern. Deswegen, ich bin halt auch mal bei Videospielen, ich greife lieber zu einem, keine Ahnung, kleinen Indie-Spiel, was 15, 20 Euro kostet, aber dafür halt irgendwie ich viel länger einfach davon was habe, also im Sinne von, dass mich beeinflusst eben oder begeistert oder ich noch länger dran denken muss und viel mehr Spaß habe, als mit diesen typischen AAA-Produktionen à la Uncharted oder, was kam vor kurzem raus, Cyberpunk.
Ja gut, das ist ja, also das habe ich mir ja fast vorgenommen, es zu spielen, aber ich werde da jetzt ein paar Monate abwarten, bis irgendwie alle Bugs dann gefixt sind. Das wäre so eine der wenigen, weil da selbst ich dem Hype irgendwie erliegen bin, aber vielleicht lasse ich es auch, weil irgendwie, ja, so geil ist er doch nicht.
Was ihr aber nicht lassen dürft, ist natürlich die Hausaufgabe. Und zwar bei Still Thinking About haben wir eine Tradition, dass die Gäste am Ende jeder Folge mir und den ZuhörerInnen eine Hausaufgabe aufgeben. Und ich würde dich fragen, Wolfgang, was ist deine Hausaufgabe für die Hörer von Still Thinking About?
Also, wir bleiben beim Thema Games. Gut. Auch wenn ich ja wirklich kein Games-Journalist bin, das heißt, bei mir braucht man jetzt nicht den Tiefgang erwarten, den du bei den anderen Gästen schon hattest, was Games angeht. Ich habe so einen sehr speziellen Geschmack und den habe ich über die Jahrzehnte ausgelegt. Ich bin sozialisiert worden als PC-Gamer. Ich habe sehr früh einen PC bekommen, weil man damit ja auch arbeiten konnte. Gutes Argument. Habe ihn natürlich 98% der Zeit zum Spielen verwendet. Also meine Schwester hat einen 286er von Triumph Adler gekriegt. Ich habe einen 386er von Olivetti gekriegt. Das war Anfang der 90er. Und ich bin groß geworden mit den Spielen von Sierra Online. Ist eine Firma, die man heute ja kaum noch kennt, die aber mal zwischenzeitlich tatsächlich der größte PC-Game-Publisher der Welt war und auch wirklich sozusagen groundbreaking war und in Deutschland komischerweise immer alle so tun, als wäre das irgendwie die Stiefschwester von LucasArts. Dabei hätte es LucasArts ohne Sierra Online nie gegeben, aber also weil dieses Genre es gar nicht gegeben hätte, aber sozusagen ich schweife ab.
Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass halt, muss man jetzt sagen, die Sierra Point-and-Click-Adventure schon ein bisschen unfair schwer waren uns halt einfach die Möglichkeit gehabt zu sterben.
Ja, aber so ist das Leben. Und sie haben sich echt, echt viel Mühe gemacht, dass man sehr witzig stirbt. Also wenn man einfach das weiß und oft speichert. Und ich fand trotz allem, wenn ich jetzt so ein altes Sierra-Game spiele, dann ist es für mich so, als würde ich nach Hause kommen. Und das habe ich auch. Ich habe die LucasArts-Spiele, ich finde auch viele großartig. Also Indie 4 ist eins meiner absoluten All-Time-Favorites und so. Aber dieses Gefühl so, ja, irgendwie fühlt es sich für mich nicht ganz so gut an. Und deswegen, weil viele wahrscheinlich, du bist ja auch so ein Stück jünger als ich ein ganzes und viele deiner Hörerinnen und Hörer auch. Deswegen würde ich mal euch in die Untiefen der frühen Grafik-Adventures schicken, als es noch keine Maussteuerung, als es eben noch keine Point-and-Click-Adventures gab, sondern als man noch Text eingeben musste. Also es war kein Text-Adventure mehr, sondern es war schon animiert, aber man musste noch Befehle eingeben. Und ich würde euch zur Auswahl stellen...
Ah, der Parser.
Genau. Ich würde euch zur Auswahl stellen, drei Spiele und bitte nicht die Remakes spielen, weil die Remakes sind nämlich alle mit Point-and-Click. und zwar würde ich zur Auswahl stellen. Und zum Teil sind es nicht die stärksten ihrer Serie, aber sie haben halt einfach irgendwie Geschichte geschrieben. Space Quest 1. Entweder das. Oder Quest for Glory 1. Quest for Glory ist eine meiner absoluten Lieblingsserien bis heute, weil die einfach sehr charmant ist. Oder was natürlich eigentlich die Mutter aller Grafik-Adventures ist, ist natürlich King's Quest. Aber King's Quest 1 und 2 sind die Story schon sehr, 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 sag ich mal, rudimentär. Dass ich, auch weil wir über Katzen gesprochen haben, euch King's Quest 3 ins Hausaufgabenheft schreiben würde. Ist genauso alt wie ich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das Spiel 1986 erschienen, ist also mein Jahrgang. Und ist sackschwer. Das ist wirklich, ey, ihr werdet sehr oft irgendwelche Klippen abstürzen, weil man ja nicht nur durch falsche Eingaben sterben kann, sondern auch durch falsche Bedienung, weil du musst ja da ist nicht Point-and-Click, steuerst du die Figur ja mit den Pfeiltasten und du kannst überall runterstürzen und bist tot. Also speichert oft. Aber das sind einfach, ja, also ich finde, da steckt sehr viel, ja, da steckt sehr viel Liebe und da steckt sehr viel der individuelle Charakter der Game Designer drin in allen Spielen. Und eins davon ist Spielen und einfach mal ausblenden, dass man gewohnt ist, dass man heute bei Spielen eigentlich fast nicht mehr sterben kann und dass man überall automatische Zwischenspeicher hat. Und gerade ich bin ansonsten nicht auch großer Nintendo-Fan und die haben bisher zum Gipfel getrieben, dass man überhaupt keinen Frustmoment mehr hat. Außer bei Zelda, bei irgendwelchen Zwischenendgegnern. Aber ja, einfach mal hinnehmen, dass damals Spiele einen noch wirklich sehr, sehr gefordert haben und man mit Frust klarkommen musste.
Ich habe schon ein bisschen Angst, aber weil ich bekennterweise bei Rätseln einfach dumm bin.
Ey, und manche Rätsel, also die frühen Serie-Adventure haben ja auch noch mal manchmal auch noch die schöne Angewohnheit, dass Rätsel halt nicht im geringsten irgendwie logisch sind, sondern so ein bisschen random. Und dann wird es echt schwer. Aber
ich werde euch von meinem Leid dann in der Spezialfolge erzählen.
Bitte, die Dinge sind ja auch kurz. Also ich habe neulich mal tatsächlich so in einer Woche so abends so, ich glaube Space Quest 1 bis 4 oder so durchgespielt. Dann oder sogar mit 5, ich weiß nicht. Aber jedenfalls, das sind schon wirklich, also ich finde es nach wie vor großartige Spiele. Und wer ein bisschen einen Einblick in, also wer noch was lesen will dazu, der Gründer von Sierra Online hat dieses Jahr im Shutdown ein Buch geschrieben. Und zwar heißt das Buch Not All Fairy Tales Have Happy Endings. Also nicht alle Märchen haben ein Happy End. Weil Sierra ja lange so ein bisschen wegen King's Quest gerade so als die Märchenschmiede galt. Und da erzählt er so die Geschichte der Firma aus seiner Sicht und was er dabei gelernt hat und warum Sierra dann, obwohl es ja eigentlich wirklich eine Riesennummer war, Ende der 90er dann so fatal gecrashed ist nach einem Verkauf an eine größere Firma. Und einfach diese Einblicke in die frühe Gaming-Welt, PC-Gaming-Welt, da war die Konsolen war ja viel größer damals schon, die ist schon sehr, sehr spannend. Und es liest sich auch sehr gut und es ist ein spannender Typ. Also jeder, der sich für Games-Historie interessiert, Not All Fairy Tales Have Happy Endings. Kann ich auch noch mit auf den Weg geben.
Sekunde, weil ich will mir das aufschreiben, weil ich mich für sowas halt sehr interessiere. Ich kann auch sagen, eins meiner Lieblingsbücher ist von Jason Schreier, Blood, Sweat and Pixels. Wo ich sage, für Videospieljournalisten ist Pflichtlektüre und deswegen, ich freue mich immer, wenn es halt einfach Bücher über Videospiel gibt, die halt mehr als nur den Schein sind. Also mehr als nur so, ups, Nintendo hat mal irgendwie Ende der 80er, da Mitte der 80er Super Mario rausgebracht und jetzt sind sie reich, so in dem Sinne. Sondern da, wo auch mal ein bisschen hinter die Materie geschaut wird.
Total, und auch wer damals alles wen so getroffen hat. Also so, wie neu das alles war, diese ganze PC-Welt ist schon total spannend. Bei Highscore, das ist ja diese Gaming-Serie auf Netflix, die ich ja so halb gar finde, also ich finde die ziemlich oberflächlich, hübsch gemacht. Da kommt seine Frau ja vor, die haben ja die Firma zusammengegründet, da kommt Roberta Williams drin vor. Redet allerdings über Mystery House, das erste Grafik-Adventure überhaupt, noch vor King's Quest in dem Game, aber da kann man sozusagen auch schon ein bisschen was über Sierra erfahren.
Deswegen, ich bin auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen auf ein, zwei, drei Spiele gespannt, aber bevor wir uns verabschieden, ich würde dich einfach gerne fragen, Wolfgang, was sind deine letzten Worte an die ZuhörerInnen von Still Thinking About?
Ja, ich würde allen dazu raten, dieses Jahr abzuhaken, so es so zu akzeptieren, wie es war, und aber irgendwie jetzt durchzuschnaufen und nächstes Jahr das Jahr mit so einer gewissen Aufbruchsstimmung zu beginnen, denn erstens mal, schlimmer kann es nicht mehr werden, und zweitens haben wir ja auch viel gesehen, dieses Jahr auch wieder, dass Menschen natürlich manchmal irgendwie, keine Ahnung, mit Reichskriegsflaggen den Bundestag stürmen, aber eben, dass es sehr, sehr viele sehr schlaue, engagierte, gute Menschen gibt mit guten Ideen, dass an vielen Lösungen gearbeitet wird, dass Leute sich engagieren wollen und so. Also ich glaube, dass wir wirklich die Chance haben, jetzt so durchzustarten und so eine Zukunft zu erschaffen, in der wir gerne leben und die nicht von täglichen Ängsten und Verzicht und sonst was geprägt ist. Und deswegen irgendwie auch nicht so zynisch reingehen, so ey, Corona haben wir jetzt nicht geschafft und Klima kriegen wir dann gleich gar nicht hin, sondern einfach optimistisch mit Aufbruchsstimmung. Weil irgendwie sonst können wir es auch gleich lassen, wenn wir die ganze Zeit nur frustriert sind.
Das hast wirklich schön gesagt. Und es waren die letzten Worte, deswegen kann ich nichts anderes sagen, außer ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Ihr findet den Link zu 1 in 9 der Podcast-Beschreibung. Ich kann euch nur empfehlen, da Mitglied zu werden und die Artikel zu lesen. Und sonst, goodbye and good night.